Robert, it's a big man.
I'm out.
Just quiet quickly, please.
Ziemlich sicher nicht live aus einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen allem Dudler und eh schon wissen, und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb auch lässigen Haveran im besten Alter kommt.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Die Big Show von Sportradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halbert bis treuer geschafft und trotzdem zu jedem Thema einen Senf parat hat. Montner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache scharf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadionbier brunst es sie am besten? Sind die Pyros bei Sturm Haaser als die früher im Hanapi? Und warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
Ich geh jetzt zum Fleischermeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
Wir wissen's nicht. Wir können. Trotzdem dranbleiben. Die Big Show. Jetzt.
Big Show 733, Sportradio 360. Unser heutiges Programm. Götzi macht den Auftakt. Solo für Götzi, das ist doch herrlich. Ja, wir sprechen ein bisschen über Fußball, haben natürlich nicht über das gesprochen, über was wir eigentlich reden wollten, aber trotzdem, mit Götzi rede ich immer gerne. Götzi bleibt dann auch für eine Frage, für eine kurze Frage, für eine kurze Anmerkung dabei. Teil 2, Handball mit Uwe Semrau. Danach gehen wir spontan zurück nach Leipzig zu Guido Schäfer, wo wir hauptsächlich über den RB-Kosmos sprechen. Da weiß ich schon, dass viele Leute dann gibt, sagen, um Gottes Willen, bitte nicht RB. Gut, ab und zu, ja, halt RB. Warum auch nicht, ja? Ich fand es sehr spannend, was Guido erzählt hat, auch über Marco Rose und überhaupt. Danach, apropos spannend, München hat ja gesagt, 2/3 sagen ja zu Olympia, aber meine Frage an Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung ist, wissen die Leute überhaupt, wozu sie da ja gesagt haben? Die Antworten, die hat der Johannes. Teil 5, Motorsport, hauptsächlich MotoGP mit Eddie Mielke und mit Stefan de Vois-Heinrich, da gab es am Wochenende ja unschöne Szenen in Sepang, danach gab es schöne Szenen aus Sicht von Lando Norris in Mexico City, dazu Stefan Ehlen und The Voice. Part 7, Rainers NFL Rundown zu Game Day. Wo sind wir gerade? Sind wir schon bei Game Day 8? Ich glaube schon, wenn nicht sogar 9. Andreas hat wie immer alles auf dem Zettel. Danach Teil 8, Österreich ist wieder wer im Riesentorlauf. Lukas Zara und Tom Eberlein, die Deutschen bei den Männern, auch gut dabei. Baseball, es wird noch gespielt. Es gibt noch mindestens eines, vielleicht sogar zwei Spiele in den World Series und Tom Heberlein und Matthias Ondracek erzählen uns, warum. Danach noch The Remains of the Week. Es ist natürlich wie immer einiges liegen geblieben und hinten raus. Dann Alex Antonitsch von Servus TV, beziehungsweise mein Chef Alex Antonitsch bei Tennisnet und der fantastische Simon Graf vom Tagesanzeiger noch zum Tennis. Das alles in der Big Show 733. Auf geht's. Herrschaften, es ist die Big Show 733 und es gibt heute zum Auftakt ein Solo mit einem meiner Lieblingskommentatoren. Ich möchte sagen, mit einem meiner Lieblingsmenschen. Guten Morgen, Götzi.
Guten Morgen, lieber Jens. Womit wollte ich? Du erwischst mich doch immer wieder auf dem falschen Fuß. Wie komme ich zu dieser Ehrerbietung?
Unter anderem durch deinen Kommentar von Liverpool gegen Manchester United. Ich habe das sehr genossen.
Das wirklich ist echt lieb von dir. Macht mich aber auch nicht zu einem besseren Menschen.
Ja, ja gut, das hat ja auch keiner behauptet. Ja, ich habe nur gesagt, du bist mein Lieblingsmensch. Was überhaupt nicht bedeutet, dass du ein besserer Mensch bist. Die haben dann gesagt, okay, einer meiner Lieblingsmenschen. Ja, es können auch nicht gute Menschen meine Lieblingsmenschen sein. Schön. Aber jetzt nur mal für uns, die wir es ja nur von Weitem sehen. Jetzt ist ja schon länger so, dass ihr, also ich habe den Eindruck, wenn ihr Premier League kommentiert, dass ihr auf dieser Couch sitzt Und ich weiß ja, du hast mir früher mal gesagt, als Handballkommentator, du stehst auch gerne, ist ja ein komplett anderes Setup, auch die Tenniskommentatoren, wenn sie am Tisch sitzen. Ändert ja. sich, ist es entspannter, wenn ihr oft, wenn du neben Skodra Mustafi sitzt, ist es da irgendwie entspannter auf der Couch oder kann man sich schwerer konzentrieren? Wie ist das, dieses Feeling?
Das Setting ist anders, als du es gerade skizziert hast und dir vorstellst. Du sprichst jetzt von der Studiosituation, da haben wir ja genau, mehrere Positionen, da gibt's einen Tisch, an dem wir stehen ab und zu, das ist keine Couch, das sind so zwei Ledersessel. Übrigens die zwei unbequemsten Ledersessel, auf denen ich je gesessen bin. Es ist ja meistens so bei Möbelstücken, wenn sie cool aussehen, sind sie unbequem. Also mir tut jedes Mal alles weh, wenn ich da aufstehe nach dieser dreistündigen Sendung. Nee, dreieinhalb sind sogar. Wir sind während des Spiels in einer Tonkabine um die Ecke.
Ah, doch.
Also wir gehen, das ist ein einziges Gerenne. Ja? Die Werbepausen sind meistens so 3 Minuten lang und dann spurten wir in die Tonkabine und dann geht's schon wieder weiter. Und dort ist es dann das Setting, das du ja kennst, ja, dass man ganz normal an einem Tisch mit allen technischen Devices sitzt. Und dann ist es natürlich, es ist in jeder Position außerordentlich angenehm neben Skodran Mustafi. Also das ist ehrlich, ich weiß ja nicht, wie du ihn wahrnimmst. Also der Typ ist, kurz mal zur Erinnerung, der ist Fußballweltmeister, ja. Das ist ein extrem unprätentiöser Typ.
Ja,
also
ja.
Super normal im Umgang, könnte gar nicht normaler sein. Sehr, sehr angenehm. Er ist locker und kompetent und er hat immer eine interessante Sicht auf die Dinge und er bringt immer einen Mehrwert rein. Also mit ihm zu arbeiten ist wirklich ein großes Vergnügen. Aus ganzem Herzen kann ich das sagen.
Ja, und wie gesagt, ich habe euch auch wirklich gern zugehört. Das Spiel, ja, war, hat ja auch was gehabt irgendwie, das Man U da
bei Liverpool gewählt.
Ja,
das ist absolut. Kannst du dich an den Siegtreffer von Harry Maguire erinnern?
Ja, weißt du, was ich mir davor gedacht habe? Ich habe mir davor gedacht, was bin ich für ein Patient, dass ich nicht weiß, dass Harry Maguire mit Löchern in den Socken spielt. Vielleicht macht er das immer, aber vielleicht war es und da denke ich mir, ein echter Fußballfan, also mein Sohn wüsste das wahrscheinlich. Mir ist das erste Mal aufgefallen und pfeilgerade köpft er dann das 2-1. Bitte.
Weil gerade, ja, wir haben uns dann tatsächlich doch eher auf die substanzielleren Dinge konzentriert. Nein, es ist einfach nur ein kleines Beispiel. Ja. Ich sitze da, ich sehe diesen Treffer und ich sag, wo kommt das jetzt eigentlich her? Weil Liverpool stand ja, glaube ich, mit 8 Stürmern auf dem Platz und es war ein ganz schön wildes Spiel. Und wie es dann aus Skodran Mustafi, ehemaliger Top-Abwehrspieler, rausbricht, und das ist das, was ich meine mit diesem Mehrwert. Sagt, das wollte ich keine genau sagen, woher das kommt, dieses Tor. Ja, da stehen nur noch Offensive auf dem Feld bei Liverpool. Und nach dem ersten Ball, weil die hatten ja diesen Freistoß zu verteidigen, denken die alle schon wieder in die andere Richtung und rennen nach vorne. Und wären da jetzt 8 Abwehrspieler gestanden, wäre das Tor nicht gefallen. Und weißt du, das ist keine Raketenwissenschaft. Aber das in diesem Moment so auf den Punkt zu bringen, da siehst du einfach, da spricht einer mit dir und zum Fußballvolk, der ganz genau weiß, was da auf dem Platz passiert. Und das macht echt großen Spaß. Weil das kannst du, hey, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und das habe ich nie mehr eingebildet. Das ist eine Ebene, wo du als Reporter nicht hinkommst. Das ist auch meines Erachtens nach gar nicht der Job des Reporters. Deswegen bin ich ein ganz großer Freund des Doppelkommentars in Verbindung mit einem echten Experten, weil du da einfach unterschiedliche Ebenen bedienen kannst. Ich glaube auch andersrum formuliert, wenn da ein Experte sitzt, der alleine kommentieren würde. Es gibt manche, die das können, keine Frage. Aber da besteht dann natürlich die Gefahr, dass du dich in den Tiefen der Materie verlierst. Also im besten Fall ist es diese Ausgewogenheit zwischen Kommentator oder Kommentatorin und Experte und Expertin. Und mit Skodran macht es ganz besonders Spaß. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar, was ich da skizziere.
Absolut. Also ich möchte keine Namen nennen, aber Andrea Petkovic ist als Expertin Weltklasse. Also wenn du Tennis mit Andrea Petkovic hast, du lernst jedes Mal was. Ja, und du siehst, hast auch diesen, wie du sagst, diesen besonderen Blickwinkel. Aber wenn Petko, und das ist ein, zwei Mal hat sie auch gemacht, wenn Petko ein Match alleine kommentiert, dann gibt's diesen Mehrwert nicht. Weil dann, ich würde nicht sagen, dann verzetteln sie sich. Aber du brauchst jemanden, der das Spiel beschreibt Und du brauchst jemanden, der dann sagt, und das, was du beschrieben hast, ich meine, so wie du es gesagt hast und so wie es Skodran gesagt hat, ist ja komplett logisch eigentlich, aber man kommt vielleicht selbst nicht drauf. Und jemand, der aus der Materie kommt, bin ich ganz bei dir, Götze.
100%. Ja, es ist dann nicht nur, weißt du, was man sagt, jetzt egal aus welchem Mund, aus welcher Funktion, sondern was dahinter steckt. Ja, ja. Wenn Skodran über so eine Situation im Spiel spricht, dann ist es einfach 100% authentisch, weil er das selbst zigfach miterlebt hat. Das meine ich damit. Ja. Und übrigens, schön, dass du keine Namen nennen willst und Petko reinschmeißt. Bin ich ganz bei dir, wobei tatsächlich ist Petko eine von den Expertinnen, denen ich zutraue und die auch die Skills hat.
Ja, die Skills hat sie natürlich,
auch,
ja.
Pass auf, das auch von der Kommentatorenposition, also das zu führen, im Lead zu sein und zu kommentieren, was sie ja auch tut, denn sie hat es ja schon gemacht, ja. Also sie macht ja viele Interviews auf der Tour, sie macht diesen Podcast mit Boris, den sie ja auch quasi strukturiert leitet, ja, und also sie hat da einfach auch Erfahrungswerte, die kann tatsächlich, glaube ich, beide Rollen ausfüllen. Wichtig ist dann bloß, dass man Bewusstsein hat für die Anforderungen der jeweiligen Rolle, denn es ist etwas es ist ein großer Unterschied, ob du kommentierst, ob du im Lead sitzt in dieser Doppelfunktion oder ob du der Experte oder die Expertin bist. Das sind unterschiedliche Anforderungen. Ja.
Absolut. Wie kriegen wir jetzt die Brücke zu Gladbach gegen KSC, was du am Dienstag kommentiert hast? Oder müssen wir über dieses Spiel gar nicht sprechen?
Ach komm, wir können in einem Satz, wir reden über den DFB-Pokal, der uns Bitte. Jetzt die letzten beiden Tage wieder mal fasziniert und begleitet hat. Ehrlich, ich liebe den DFB-Pokal. Und auch gerade diese zweite Runde, Dienstag, Mittwoch, jeweils 8 Spiele in 2 Viererblöcken, ja, die 18 Uhr und dann 20:45 Uhr, du kannst quasi, wenn es gut läuft, und es ist gut gelaufen, weil von der ersten Rutsche immer ein Spiel ins Elfmeterschießen ging, du kannst ja durchgängig 5,5 Stunden mitreißenden Fußball gucken und dann gerade auch in diesem Konferenzformat, ich habe Dienstag das Gladbach-Spiel gemacht gegen den KSC, gestern Düsseldorf gegen Freiburg und dann kriegst du dann ja, sagen wir mal, das Wichtigste auch mit. Das hat wieder riesengroßen Spaß gemacht, kann ich einfach nur sagen. Und für die Gladbacher, nach 0 Siegen bislang in der Bundesliga, das hast du einfach gemerkt, hat allen in der Seele gut getan, dieser Heimsieg gegen den KSC. Und der war auch total verdient und das war auch eine beherzte Vorstellung. Und man hat auch gesehen, dass in der Mannschaft deutlich mehr steckt, als der Bundesliga-Tabellenstand ausdrückt. Aber es war halt, sorry, in Anführungszeichen, nur ein Heimsieg gegen einen Zweitligisten im Pokal. Die wissen selbst ganz genau, jetzt ist Zeit für Ergebnisse und das formulieren sie auch so. Und jetzt kommen dann auch, weißt du, jetzt kommen Spiele, ich glaube, die spielen jetzt, lass mich nochmal überlegen, in St. Pauli, zu Hause Köln und in Heidenheim. Und jetzt muss Gladbach auch in der Bundesliga gewinnen. Und dann lass uns nochmal über Gladbach reden, weil ich bin ganz sicher, dass in dieser Mannschaft deutlich mehr steckt, als sie bislang in der Bundesliga gezeigt hat. Aber es ist jetzt natürlich auch nicht alles wieder wunderbar, nur weil sie den Pokal 3-1 gegen den KSC gewonnen haben. Lass uns mal ein bisschen abwarten noch bei der Borussia.
Jetzt komme ich wieder mit meiner Unwissenheit daher. Aber es ist doch so, dass der VAR im DFB-Pokal nicht eingesetzt wird, richtig?
Ab dem Achtelfinale, glaube ich. Also ja, okay, war jetzt noch nicht mit dabei.
Ja, so. Und das ist dann halt ein Ärgernis, ja, wenn das Dortmund-Tor abseits ist. Zum Beispiel, ja, und dann lese ich heute Lobeshymnen in der Süddeutschen Zeitung, ja, wie toll, und Kovac hat das umgedreht, aber okay, ihr habt ein Tor geschossen, das irregulär war am Ende des Tages, und das war nicht das einzige Tor, das irregulär war. Und das finde ich halt,
Jens, wollen wir über den VAR schimpfen, wenn er da ist oder wenn er weg ist?
Naja, also ich schimpfe ja nie über Abseitsentscheidungen. Ja, ich war ja da bei dieser Schulung, die Alex Feuerherd hat das mal angeboten vom DFB, da war ich in Köln und die haben mir das mit, also da wird dieses Lot genommen, dann, es ist eh kompliziert, aber das scheint mir eine exakte Wissenschaft zu sein. So, ja. Und das finde ich halt ärgerlich, weil auch im DFB-Pokal geht's um viel Kohle, ja, am Ende des Tages, und die Frankfurter, also sie sind ja nicht betrogen worden, ja, aber es ist halt ärgerlich. Oder wir sagen, okay, das ist halt im Zweifel für den Stürmer, aber ich weiß schon, dass, wenn man die andere Möglichkeit hat, schwierig, sage ich.
Ja, es ist schwierig.
Also, das war ein bisschen ein Ärgernis aus meiner Sicht.
Ich schaue ein bisschen anders drauf. Was ich jetzt, ich formuliere es mal so rum, was ich jetzt wirklich wieder genossen habe, auch das eben Teil dieser zweiten DFB-Pokalrunde, es passiert etwas, wir sind ja mittlerweile komplett drauf gepolt, wenn es Strittiges sein könnte, dass wir sofort sagen und denken, oh, jetzt erstmal abwarten, was der VAR macht, ja. Aber es gibt ihn nicht. Es ist etwas passiert und dann ist es eine Entscheidung und das ist faktisch für diesen Moment. Soll ich dir was sagen? Ich habe das total genossen. Einfach nur aus der Fußballbeobachter und Zuschauer und nenn's Fanpress. Also wenn ich arbeite, bin ich nicht Fan, aber du weißt, wie ich es meine. Ich habe das extrem genossen. Gleichzeitig bin ich bescheuert. Wir können diesen technischen Fortschritt nicht wegnehmen grundsätzlich. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, grobe Fehlentscheidungen zu korrigieren durch diesen VAR, dann müssen wir das natürlich auch grundsätzlich tun. Ja, im DFB-Pokal ist es einfach so, dass es offenbar nur nicht die technische Verfügbarkeit gibt in diesen unterklassigen Vereinen, die in der ersten und zweiten Runde dann meistens oder häufig, also in der ersten auf jeden Fall, in der zweiten manchmal noch mit dabei sind. Also, weißt du, für mich ist es so unterm Strich, das kommt dabei raus und das habe ich auch jetzt immer wieder auch in England gesehen, nimm dieses Spiel Liverpool gegen Manchester United. Was ist dir da noch aufgefallen? Also die Linie des Schiedsrichters, alter Falter.
Wollte ich gerade sagen, Götze. Diese Linie hätte ich gerne in Deutschland auch, weil die Spieler passen sich nämlich an. Die Spieler fliegen dann nicht.
Die Spieler passen sich an. Das ist genau der Punkt. So, und jetzt nur noch einmal auf den Punkt und es ist, weißt du, es ist so oft formuliert, dann kommt man ja leicht auf die Idee, dass es eine Floskel ist, wenn was ständig irgendwie wiederholt wird. Nein, es ist genau so. Das Fußballspiel ist ein anderes, wenn ich mit der Haltung reingehe als Schiedsrichter. Und das finde ich, muss die Herangehensweise auch beim VAR sein in Deutschland. Ich gucke auf ein Spiel und ich schaue darauf, ist etwas klar? Also muss ich das entscheiden? Ist das ein klares Foul, ein klares Handspiel, ein klares Abseits, was auch immer? Und dann muss ich es entscheiden. Und ich sage jetzt mal nur von der Haltung her, im Zweifel lasse ich immer laufen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das Fettnäpfchen, und da sind wir auch gerade in Deutschland häufiger reingetreten, ist natürlich mit diesem VAR, dass wir mit der Lupe was suchen, was wir vielleicht im ersten Moment noch nicht wahrgenommen haben. Und das aus meiner Sicht, da geht es um Haltung, weißt du, in der Herangehensweise. Ist das nicht die richtige Haltung? Ich würde mir wünschen, dass wir da mit der Haltung reingehen. Wir fokussieren uns ganz klar nur auf die eindeutigen Sachen und im Zweifel, weißt du, nur von der Haltung her, lassen wir es laufen. Und genau so hat der dieses Spiel gepfiffen und du hattest einen Spielfluss und du hattest eine Intensität und natürlich gab es da auch Stellen, wo du sagst, boah, also da hätte man jetzt aber schon faul pfeifen können und unterm Strich aber war das ja dann auf beiden Seiten so. Und ich bin total happy mit diesem Spiel, wie es gelaufen ist und mit der Leitung. So macht's richtig Spaß. Verstehst du, was ich meine? Mit dieser Haltung. Ich glaube, das ist entscheidend. Ja. Gehen wir mit der Haltung rein. Wir wollen alles mit der Lupe sezieren und auseinanderklamüsern. Oder gehen wir mit der Haltung rein. Wir schauen erstmal nur auf die klaren Sachen. Und beim Rest lassen wir laufen.
So, jetzt Uwe ist schon da.
Pass auf.
Wir haben gut, wir können natürlich den Uwe jetzt fragen. Uwe, unmute dich mal bitte. Herzlichen guten Morgen. Götzi muss dann weg, aber ich habe gerade gesagt, ich mag die Dortmunder nicht feiern so richtig, wenn das Tor wahrscheinlich, wenn vor dem Tor eine Abseitsposition war gegen Frankfurt. Soll man da päpstlicher als der Papst sein oder soll man da diese Haltung, beim Abseits finde ich, gibt's keine Haltung. Uwe, guten Morgen. Hast du eine Meinung zu diesem VAR-Thema? Und Götze meinte eben, dass in England, und das finde ich auch, anders gepfiffen wird und dass der Fußball deshalb auch dort besser anzuschauen ist.
Also, dass jeder bei einer Berührung an der Schulter theatralisch umfällt und sich über die Seitenauslinie kugeln lässt, geht mir schon lange auf den Sack. Und ich finde, ja, es gibt bestimmte Situationen, da wird das Raster sehr kleinlich von Anfang an angesetzt und dann kommst du aus dieser Nummer nicht mehr raus und meistens gibt es dann eine gelbe Kartenflut, um das überhaupt noch in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite fand ich die Abseitsentscheidungen, die nicht getroffen wurden, schon ein bisschen seltsam. Ich habe mich gefragt, können die Schiedsrichter das überhaupt nicht mehr, das einzuschätzen mit dem normalen Instrumentarium, das sie zur Verfügung haben. Und alle haben so ein bisschen fast schon entschuldigend mit der Schulter gezuckt und gesagt, na ja, der Videokeller war halt nicht im Einsatz, sorry dafür. Nee, genauso haben sie es gewollt. Und wenn es anders laufen sollte, ist genug Geld da, auch bei dem Pokalwettbewerb das einzuflechten. Und von daher bin ich schon der Meinung von Götzi, dass man es dann halt auch so akzeptieren muss. Aber die Schiedsrichterleistung muss man natürlich schon hinterfragen, warum dieses Abseits in mehreren Fällen nicht gegeben wurde. Ne, da ja. Muss man natürlich auch drüber reden. Da kann man nicht einfach sagen, ja, sie haben es halt nicht gesehen. Meine Güte,
also,
die Spitzenschiedsrichter, ne, die pfeifen jede Woche Spiele auf höchstem Niveau und es ist nicht passiert. Also
ja, aber Uwe, erstmal guten Morgen, ich freue mich, dich zu hören. Das ist ja psychologisch sehr schnell erklärt. Wenn du mit dem Auto ständig mit dem Navi unterwegs bist, verlernst du auch, dich selbstständig zu orientieren. Das ist ganz klar, ja. Und das ist eine logische Folge des VARs. Ich muss die Schiris allerdings insofern in Schutz nehmen. Ich habe natürlich jetzt insbesondere den Blick auf die zwei Spiele gehabt, die ich selber kommentiert habe. Gladbach gegen KSC und Düsseldorf gegen Freiburg. Da gab es einige knappe Abseitsentscheidungen, die sie direkt live richtig gesehen haben, wo ich mir dachte, hey cool, also Hut ab. Ja, du warst ja auch selbst total auf diese virtuelle Linie gepolt. Und das ist ja gerade in gegensätzlichen Bewegungen von Angreifern und Abwehrspielern manchmal echt super schwer zu erkennen, ja. Der Moment des Abspiels und ist es dann abseits oder nicht? Ich habe da auch positive Dinge durchaus gesehen jetzt unter der Woche. Jetzt ganz kurz, Kollegen, ich habe ja gesagt, ich muss leider früher raus, weil ich ab 11 bei Sky Tennis kommentiere. Aber jetzt habe ich ja zwei absolute Tennisexperten hier in der Leitung. Dann könnt ihr mir doch noch was sagen zu meiner Vorbereitung zu den Partien Norri gegen Vachereau und Altmaier gegen Ogier Aliassim.
Ja, das kann ich. Also ich
mit Experte bist du gemeint. Das bist du, Uwe, als Experte.
Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie zwei Spieler aus der Mittelklasse heraustreten. Und ich finde, dass Daniel Altmaier sein Portfolio der Möglichkeiten stark erweitert hat. Ich ziehe meinen Hut vor dem, muss ich wirklich sagen, weil er mittlerweile in der Klasse angelangt ist, dass solche Siege wie gegen Rüth immer möglich sind. Und ich finde, er hat sich von einem relativ braven Energiemonster, das weitestgehend die Bälle zurückspielt, zu einem aggressiven Grundlinienspieler weiterentwickelt, der eine einhändige Rückhand spielt, wie sie kaum ein anderer mit Geschwindigkeit ausstatten kann auf der Tour. Und ich finde, er tankt immer mehr Selbstvertrauen. Ich weiß gar nicht, wo das noch hingehen soll bei ihm. Mhm. Und bei dem anderen Kollegen, der jetzt schon wieder seinen Cousin geschlagen hat, in einer ähnlichen Konstellation, finde ich, ist es ganz genauso. Ein braver Spieler, der mit viel Spin die Bälle eine Zeit lang reingespielt hat und der jetzt erst erkennt, was er alles kann. Der plötzlich aggressiv auf Returns aufgeht, wenn ein Aufschlag nicht die nötige Power hat und dich sofort unter Druck setzt. Und war schön zu sehen, dass der seine Wildcards, die er ja jetzt offenbar bekommen hat, absolut gerechtfertigt hat und plötzlich auf einer anderen Ebene steht. Und ich finde, das ist das Interessante im Herrentennis, dass es immer mal wieder Entwicklungen gibt, wo einer eine völlig andere Ebene erklimmt und ein anderer Tennisspieler geworden. Finde ich hochspannend. Und auf der anderen Seite ganz generell finde ich, dass meine Lieblinge Lernertin und vor allen Dingen Fonseca, finde ich, dass der hat zwar gestern verloren, aber hat ja davor ein Turnier gewonnen. Das ist für mich der Nächste, der verdächtig ist, irgendwann Grand Slam Turnier zu gewinnen, weil er einfach mit 19 unglaublich viel kann. Und das ist für mich immer die Basis, wo einer hinkommen kann. Ne? Das ist die Liga mit Draper, haben wir schon drüber gesprochen, klar. Und einigen anderen Jungen, die da auch den vorderen beiden, glaube ich, irgendwann mal das Leben
schwer machen. Ein wunderbarer Abriss über die Tennisszene bei den Männern im Moment. Danke, Uwe. Wunderbar.
Dann eine Geschichte
nehme ich alles noch mit.
Ja, und eine ganz zu Daniel nur ganz kurz. Der Daniel weiß es halt, der weiß sich bei ganz großen Events zu steigern. Ich habe ihn in Wien gesehen gegen Sinner, das hat 52 Minuten gedauert, glaube ich, hat er keine Chance gehabt. Aber der spielt gut in Paris permanent, der spielt gut bei den US Open und jetzt beim Tausender wieder. Also das zu Daniel noch. Pause.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
So, Götzi, eine Frage habe ich an dich noch. Big Show 733, deine Frage in Bezug auf Handball, die du Uwe Semrau immer schon stellen wolltest. Und dann kannst du dich vorbereiten aufs Tennis. Bitte.
Ach, ich überfordere mich doch nicht mit so einer Aufgabe hier. Es gibt tausend Fragen, die ich Uwe gerne stellen würde, aber die wenigsten haben mit Handball zu tun. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Leute, kümmert euch ein bisschen um die Nationalmannschaft und was auch immer. Ja,
machen wir doch.
Und guckt euch nochmal die Auslosung an für die Euro. Das ist meines Erachtens nach die schwierigste Auslosung, die wir jemals hatten. Das meine ich genauso. Mit einer Gruppenphase, wo du vier Mannschaften in der Vorrundengruppe hast, wo nur die ersten beiden weiterkommen, wo du mit Spanien, Serbien und Österreich drinsteckst. Selbst wenn wir das schaffen, spielst du dann in der Hauptrunde, Achtung, gegen Frankreich, Norwegen, Portugal und Dänemark und muss dann in dieser Hauptrundengruppe unter die ersten zwei kommen, ja, viel Vergnügen. Das könnt ihr jetzt ja aufdrösen. Viel Spaß euch.
Ja, was wird die deutsche Nationalmannschaft, Uwe, der spielt jetzt zweimal gegen Island in den kommenden Tagen. Was lernen wir dann? Gibt es irgendjemand, der sich jetzt aufgedrängt hat, den Alfred neu in den Kader geholt hat? Oder wird Alfred Gislason mit jenen Leuten arbeiten, die bei der Weltmeisterschaft ja doch ordentlich performt haben?
Das sehe ich schon. Also ich glaube nur, dass er verletzungsbedingt auswechseln wird. Ansonsten denke ich, setzt er auf den bewährten Kader. Und das ist ja auch schon ein Vorteil, finde ich, ne? Was diese Mannschaft in der letzten Zeit erreicht hat, das ist ja aller Ehren wert und da gibt's für mich allerhöchstens mal Begründungen in einem Formtief verankert von einzelnen Spielern, aber das auseinanderzureißen sehe ich nicht, dass da einer reinstrahlt.
Jetzt ein Mann und Carsten Scheele hat in der heutigen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, spricht über Juri Knorr, wie der in Dänemark angekommen ist. Ich weiß nicht, hast du in diesem Jahr schon genug von Juri gesehen, um irgendwie, also es wird dort eine Entwicklung beschrieben, vor allen Dingen auch in der Kabine, aber natürlich, Juri ist wahrscheinlich schon einer der drei wichtigsten Spieler in der Nationalmannschaft. Hast du dir schon ein Bild über Juri in Dänemark machen können?
Nicht vollständig, aber ich habe Spiele von ihm gesehen und es ist ja das eingetreten, was er überhaupt in Sachen Lebenswandel angestrebt hat, dass er ein bisschen unauffälliger behandelt einfügen muss. Und er hat lange nicht diese exponierte Stellung bei seinem Verein jetzt in Dänemark wie zuvor bei den Löwen zum Beispiel. Und ich glaube, das tut ihm gut, weil das wiederum Ansporn sein muss, um überhaupt Spielanteile zu erkämpfen seine Handschrift durchzusetzen im Angriffsspiel, keine Frage. Und ich glaube, dass ihm das neue Facetten bringt, die letztendlich der Nationalmannschaft auch gut tun werden. Das ist mal meine ganz allgemeine Einschätzung.
Wo hat denn Juri, ich meine, man schaut dem halt. Also Juri, wenn du mir diesen Vergleich erlaubst, ja, hat noch keine Grand Slam Turniere im Tennis gewonnen, aber Juri ist für mich schon ein bisschen wie Carlos Alcaraz. Du weißt oft nicht, meistens nicht, was macht er als nächstes. Und Carlos hat sich, finde ich, dann, manchmal reißt er sich eben so zusammen, manchmal konzentriert er sich so, dass er vielleicht nicht 96 Stops im Match spielt. Aber wo hat Juri aus deiner Sicht, wo muss er sich tatsächlich vielleicht stabilisieren, vielleicht verbessern? Oder ist das einfach so ein Freigeist, der sich jetzt eben nicht zwingend ändern muss?
Also das geht nicht in Dänemark, da ist er in das Konzept ganz anders eingebunden und da wird mehr taktische Disziplin eingefordert. Also diese Kapriolen hier und Freiheiten, wie er sie hier sich leisten konnte, die gibt es dort in dieser Form nicht. Und das finde ich auch gut, weil er das eben auch können muss. Ja. Und ich denke, bei der Nationalmannschaft ist das auch gefordert, dass das Ganze ein bisschen straffer abläuft. Götzi hat es ja eben gesagt, mit dieser Vorrundengruppe ist nicht zu spaßen. Und wenn du da gegen einen Gegner 10 lasche Minuten hinlegst, dann ist das Spiel verloren. Das darf ihnen nicht passieren, schon in der Vorrunde nicht. Und von daher glaube ich, dass diese Einordnung ihm gut tut. Und ich komme zurück auf die Nationalmannschaft. Und um ein taktisches Konzept und Vorgaben zu erfüllen, ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Voraussetzung für die Nati. Und nochmal ein Wort zu Alcaraz. Ich finde, ja, diese Stops, die sind ja immer dann gut, wenn er aus einer Position der Stärke handelt. Und das hat er gegen Cameron Norrie nicht, weil sein Spiel von der Grundlinie einfach grottig war. Er hat keine Winkel gespielt, er hat keine Länge gehabt. Und wenn er das nicht hat, dann kommt er gar nicht in die Ausgangsposition, wenn der Gegner hinten in der Ecke steht, 3 Meter von der Grundlinie weg in Stopp zu spielen. Und dann, deswegen waren diese Stops auch so schlecht, weil er sie praktisch aus Langeweile oder weil die 5. Vorhand nicht kam, angesetzt hat. Und dann kann dieses taktische Mittel gar nicht funktionieren.
Und er hat Cameron Norrie aussehen lassen wie den Zwillingsbruder von John Isner. Norrie, der kein gescheites Service hat, aber welche Probleme Carlos da teilweise mit dem Return gehabt hat. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Die Deutschen spielen also in Herning. Und jetzt muss ich schon nochmal, also Götze hat es ja aufgezählt. Und ich weiß, Götze liebt Österreich, aber Österreich ist in einer Art und Weise abhängig von Nikola Bilic, was die Offensive angeht. Und wenn er mal nicht gerade verletzt ist, er ist leider viel zu oft verletzt. Und Serbien, Uwe, okay, Serbien, kannst du mir vielleicht sagen, was die auszeichnen könnte? Und ganz ehrlich, die Spanier, ich weiß, die Spanier haben vor Jahren die Deutschen gerne mal gequält, aber dieses vor Jahren war eben vor Jahren. Also ich sehe das jetzt nicht ganz gut. Dann die Zwischenrunde, wenn du gegen Dänemark, Portugal ist stark, wissen wir, das ist dann schon ein anderer Schnack. Aber ich sehe jetzt diese Vorrunde jetzt nicht so unmöglich wie Götze.
Natürlich nicht, nee. Also ich glaube, der Stolperstein könnte wirklich Österreich sein, ne? Und die kennen die Deutschen sehr, sehr gut. Serbien musst du einfach schlagen. Da hilft alles nichts, ja. Spanien ist auch ein Kannspiel. Also da kann das Pendel auf beide Seiten ausschlagen. Das finde ich hochspannend. Und geht's auch ein bisschen um die Reihenfolge und den Spielplan. Aber wie gesagt, Serbien hat ja auch von den Einzelspielern her nur noch wenig Weltklasse in den entscheidenden Top-Mannschaften Europas. Und das ist ja auch mit Sicherheit ein Merkmal, auf das man achten muss. Ganz anders als bei den Spaniern und teilweise auch bei den Österreichern, die wirklich bei Top-Clubs mittlerweile unterkommen und sich sehr stark weiterentwickelt haben.
Okay, gut. So, jetzt habe ich noch 2 kleine Dinge. Ich habe letzten Freitag in unserem Podcast mit Markus Gaub, habe ich ihm mal, oder war das in der Big Show, ich weiß nicht, ich habe irgendwie über Silvio Heinevetter gesprochen. Nein, es war, glaube ich, mit Gaupi, wie ich mit über Silvio Heinevetter gesprochen habe. Und ich habe gesagt, es sollte sich jeder Sportfan eigentlich mal in eine Halle setzen, wo Silvio Heinevetter im Tor spielt. Und selbst wenn die Mannschaft von Heine im Angriff ist, nur Heinevetter beobachten. Weil es ist Kino. Es ist ganz, ganz großes Kino. Und natürlich, Pfeilgrad, 2-3 Tage später, nimmt sich Silvio Heinevetter die Kugel und dribbelt nach vorne, einfach weil sie ihn lassen. Und ich habe mich sehr an meine Handballzeit erinnert gefühlt, weil, Uwe, ich war auch ein Spieler, mir war der Ball zu groß, ich konnte den nicht richtig halten und deshalb habe ich eigentlich nie, ich habe immer mehr gestoßen als geworfen. Ist dieser Wurf, und Kretsche hat ihn, glaube ich, auch eingeordnet, aber ist dieser Wurf von Heine, den der Torwart gehalten hat, der gegnerische Torwart, ist das entschuldbar, weil Silvio Heinevetter ein Torwart ist oder muss ein Weltklasse-Handballer, immer noch, muss der besser werfen?
Also den kann man besser werfen und vor allen Dingen weiß er ja, was ein Torwart macht, wenn er auf ihn zukommt. Ne? Und da kann man sich schon überlegen, welche Wurfauswahl man da trifft. Und ansonsten war es ein Bonmot in diesem Spiel, dieser schöne Ausflug. Er hat natürlich erkannt, dass das Tor sperrangelweit aufging, ne? Und sie ihm gerade diesen Weg überlassen haben. Vielleicht war es so ein bisschen auch Respekt gegenüber seiner Lebensleistung, dass da keiner mehr hingegangen ist. Kann ich mir auch vorstellen. Und dass Kretsche dann als Schulterklopfer kommt, das ist aus der Historie begründet. dass Gretsche eigentlich ja immer damit geliebäugelt hat, mal auf der Mitte zu landen im Rückraum. Und das hat er niemals hinbekommen, weil sein Wurf einfach zu schwach war und er auch im 1 gegen 1 im Rückraum keine große Leuchte geworden ist. Und deswegen ist er bei seinen Leisten geblieben auf links außen. Und ich glaube, er kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass Silvio Heinevetter in dem Fall keine großen Qualitäten als Feldspieler aufgewiesen hat und hat ihm da ein bisschen Trost gespendet. Also das ist der Hintergrund.
Okay, gut. Also ich dachte schon, du setzt an, dass Kretsches großer Traum es mal gewesen wäre, ins Tor zu gehen. Aber das hätte ich ganz, ganz undeutlich gesehen. Wobei er natürlich für einen Linksaußen unfassbar groß ist, Stefan Kretschmer. Und apropos Kretsche, abschließende Frage, hat mit den Füchsen nichts mehr zu tun, aber bei den Füchsen, da türmen sich dann doch wieder die schlechten Nachrichten, Uwe, oder? Weil wenn ich sehe, Füchse Berlin spielen zu Hause gegen Hamburg und davor, wenn ich das davor sehe, denke ich mir, okay, endlich mal eine sichere Wette, die ich abschließen könnte. Dann verlieren sie dieses Spiel zu Hause 38-39 und Fabian Wiede ist auch für die Saison raus. Herrscht in Berlin gerade ein großer Blues?
Also das ist ein herber Schlag ins Kontor mit Wiede. Und ich habe zurückgedacht, wie lange sie gezögert haben, Max Benecke ziehen zu lassen nach Eisenach. Und ich dachte, jetzt ist genau der Fall, wo du einen zusätzlichen Rückraumspieler gebrauchen kannst. Und natürlich willst du es nie beschreien, aber er hätte da bleiben sollen und hätte jetzt im rechten Rückraum die Sache richtig ausleben können. Und wie man es macht, ist es verkehrt. Ne? Er hat natürlich jetzt seine Spielanteile in Eisenach und für die Entwicklung ist es vielleicht der bessere Weg gewesen, aber für die Füchse ist es ein brachialer Schlag ins Kontor, weil Fabian Wiede ja auch ein guter Abwehrspieler vor allen Dingen ist. Das muss man ja sagen. Also er ist wieder richtig gut geworden im Angriff, wie ich finde, aber er ist ein erfahrener, zweikampfstarker Abwehrspieler, der ihnen wirklich fehlen wird. Und das ist nicht so sehr die zwei Punkte, das kann passieren, aber auf lange Sicht fehlt da einer. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht zum Jahresende versuchen werden, da Ersatz zu finden auf der Position, weil Wiede wird für meine Begriffe die ganze Saison ausfallen und da musst du eigentlich noch einen neuen holen. Und wenn es geht, so schnell wie möglich.
Okay, alles klar. Uwe, so schnell wie möglich musst du dich jetzt aufmachen zum Training wahrscheinlich.
Nee, Training heute Abend.
Heute Abend.
Daher, ja, es gibt andere Dinge.
Der große Uwe Seifert. Danke dir, Uwe. Big Show 733. Wir machen eine kurze Pause.
Hallo, hier ist Ruth Kroll. Ihr Sportradio 360.
So, Herrschaften, es ist ein Zeitl her, dass wir mit Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung gesprochen haben. Jetzt ist es wieder soweit. Guten Morgen, lieber Guido.
Ja, guten Morgen, lieber Jens. Beste Grüße, danke für die Einladung.
Immer eine Freude. Ich bin gestern mit meinem Sohn quer durch Österreich gefahren und wir haben beide ein Faible für RB Leipzig und wir haben beide gesagt, okay, es läuft sehr, sehr gut, aber wir kennen die halbe Mannschaft nicht. Ja, wir haben keine Ahnung, wer da herumrennt. Tut's Leipzig vielleicht im Moment ein kleines bisschen gut, dass die schon, finde ich, jetzt gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie die letzten Jahre, wo Simmons noch da war, wo Openda da war, wo Šeško da war.
Ja. Naja, die ganz großen Namen, da hast du recht, die sind ja alle gegangen. Und momentan, wenn man auf das Ganze schaut, hat das dem Ganzen gut getan, dass ein Xavi nicht mehr da ist, bei aller Liebe und auch bei all den Leistungen, die er zeitweise gebracht hat. Openda wurde mehr und mehr zum Stinkstiefel in der Mannschaft. Jetzt haben sie eine etwas jüngere Mannschaft und keine absoluten Superstars mehr, wobei ich glaube, dass so Spieler wie Jan Diomande oder Bakayoko, Antonio Nusa vor allem, der ja schon länger da ist, dass das absolute Stars auch werden können. Aber momentan stimmt es irgendwie, die Harmonie, wie man so schön sagt, in der Mannschaft. Es ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Entschuldigung für diese Phrase. Sie haben mehr Punkte, als sie eigentlich verdient haben. Das habe ich mehrfach auch so geschrieben bei der, in der Leipziger Volkszeitung. Und das 6-0, selbst das 6-0 in Augsburg war 20 Minuten lang nicht der Fußball, den sie spielen wollen. Aber ja, tabellarisch sieht das sehr gut aus und es ist eine junge, willige Mannschaft. Man sagt ständig, jetzt rennt jeder für den anderen. Also wenn man das betonen muss, dann muss ich sagen, dann bin ich auch im falschen Film.
Also das müsste eine Selbstverständlichkeit sein, eigentlich. Ja, also wenn man es mal so überlegt.
Ja, ja.
Lass mich, ich habe ja dann doch noch jemanden, der sich sehr für Leipzig interessiert, der gut auch informiert ist über Leipzig und der hat mir dann gesagt, als Xabi weg war, da gab es doch ein paar Geschichten. Hat man, wie viel darf man als Journalist, also wie viel Prozent von dem, was du weißt, darfst du als Journalist überhaupt weitergeben? Ja, also ein paar Starallüren von Xabi.
Ja.
Wir erfahren wahrscheinlich nur die Hälfte.
Ach Jens, ich muss dir sagen, es gibt ein paar Dinge, wenn es etwas belustigend ist, ja, wenn der seinen Friseur einfliegen lässt, das finde ich nicht so schlimm, wenn man das mal schreiben kann. Vor allem dann, wenn es gerade gut läuft. Ich finde es schofelig, wenn, wie manche Medien es gemacht haben, als er weg war, als er den Verein verlassen hatte, dass sie dann in den Giftschrank rein sind und haben die Dinge rausgerissen und haben sie daran publiziert. Ja, ein paar Dinge waren auch verfälscht dargestellt. Ich hatte ja dann das große Vergnügen, mit ihm tatsächlich ein Interview zu führen, sein einziges, das er in Deutschland gegeben hat. Es ging da ein bisschen auch darum, gewisse Dinge gerade zu rücken. Man hatte ihm beispielsweise vorgeworfen, dass er seinen Hund einen ganzen Tag lang oder noch länger allein gelassen hätte. Das war nicht so. Und das, gerade das wollte er unbedingt anders dargestellt wissen, wie es wirklich war. Er ist schon ein bisschen verrückter Typ, ja. Aber man muss auch sagen, der ist seit er 13 ist oder noch jünger war, ist er unterwegs in der Welt des Fußballs. Er musste schon auch irgendwas entwickeln, eine gewisse Persönlichkeit, vielleicht auch eine gewisse Arroganz, um so weit zu kommen, wie er gekommen ist. Grundsätzlich sagt mir auch Marco Rose oder die ihn gut kennen, sagt, die sind ein guter Junge. Er hat immer Lust gehabt zu trainieren, wollte sich immer verbessern. Und irgendwann, wenn natürlich viele Leute um ihn herum sagen, du bist der Allerbeste, dann kann man schon mal dem Größenwahn anheimfallen. Ich wünsche ihm alles Gute. Er ist jetzt in Tottenham und nein, ich habe keine Sauereien über ihn geschrieben. Ein, zwei Sachen weiß ich, die behalte ich auch für mich und sogar in unserem sehr intimen Gespräch, mein lieber Jens.
Sehr gut. So, dann lass uns eins weitergehen. Ole Werner, ich bin ein kleines bisschen überrascht und du sagst ja, sie haben mehr Punkte, als sie eigentlich verdient hätten. Aber es ist ja was anderes, ob ich in Bremen arbeite, wo die Erwartungshaltung eine andere ist. Bist du persönlich ein bisschen überrascht, dass es so gut läuft unter Ole Werner und welchen Anteil hat Ole Werner?
Ja. Naja, ich bin ja ein treuer Typ, privat als auch sportlich. Ich trauere heute noch Ralf Rangnick nach oder auch Max Eberl und vor allem jetzt auch Marco Rose. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass RB Leipzig keinen einzigen Punkt weniger hätte, wenn Marco Rose an der Seitenlinie stünde. Er wurde mit Problemen konfrontiert in der letzten Saison, die bei weitem nicht alle auf seinem Schreibtisch lagen. Aber das ist jetzt Schnee von gestern. Der Ole Werner kann dafür nichts. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich mag den Ole Werner sehr, ich schätze ihn. Ich habe ihn auch unterschätzt, was er für ein geiler Typ ist. Sehr unterhaltsam, guten Humor. Ich habe den auch fast schon ins Herz geschlossen. Und er ist ein Übungsleiter im Wortsinn. Der trägt die Ballonseite noch mit Stolz. Und er hat keinen Plan wie so ein Atom-U-Boot. So problematisch ist das nicht, sondern er gibt den Spielern ein paar Dinge mit auf den Weg. Er stellt während des Spiels nicht 48 Mal um. Und er weiß genau, was er von jedem Einzelnen will. Aber was er auch weiß, ist, dass der Fußball, den sie spielen wollen, dass sie den bisher maximal in 1,5 Spielen mal durchgängig gespielt haben. In Dortmund, das war sehr gut, mit schnellem vertikalen Spiel, mit früh draufgehen und so. Aber in vielen anderen Spielen sah das wirklich nicht gut aus. Daheim gegen den HSV, da musst du eigentlich noch 2-2 kassieren, zwingen. Du lässt dich in den letzten 20 Minuten vom Aufsteiger am eigenen Strafraum festnageln. In Mainz musstest du nicht gewinnen. In Wolfsburg musstest du zwingend verlieren. Aber wenn du in schlechten Phasen trotzdem oder in Phasen der Lernprozesse trotzdem punktest, ist es natürlich gut. Das erleichtert die Arbeit. Für mich ist es bei weitem noch keine Spitzenmannschaft, aber die an guten Tagen natürlich fähig ist, auch einen VfB Stuttgart wie jetzt am Samstag zu bezwingen.
Ich schaue ja immer als Österreicher gerne auf Christoph Baumgartner, der im österreichischen Nationalteam, mit Ausnahme jetzt in Rumänien, okay, da hat er mir nicht gefallen, da war er, glaube ich, auch noch nicht ganz fit,
naja.
Aber es scheint sehr, sehr gut zu laufen, und der andere ist Niklas Seibold. Kannst du ein bisschen was, ist Baumgartner nur in meiner Wahrnehmung jetzt besser geworden in diesem Jahr, naja, oder ist das auch objektiv so?
Ja, das ist objektiv so. Ich habe den Ralf Rangnick mal gefragt vor längerer Zeit, das war nach der zweiten Baumgartner-Saison, also wieder nichts gezeigt hat oder wenig. Sag ich, Ralf, sag mir doch bitte mal, warum er in der Nationalmannschaft bei dir so wichtig ist, warum ihn RB damals für knapp 30 Millionen Euro aus Hoffenheim geholt hat. Und er sagt, Guido, das war zu der Zeit der beste offensive Mittelfeldspieler in der Bundesliga. Ich hätte den auch geholt zu RB Leipzig. Also für ihn war immer problematisch natürlich, dass Xavi vor ihm stand. Wenn Xavi fit war und willig war, dann hat Xavi gespielt, und da war Baumi so ein bisschen Anhängsel. Und das ist bei jedem Fußballer, vielleicht besonders bei so offensiven, tollen, begnadeten Spielern wie bei Baumgartner, wenn das Gefühl nicht da ist, sie werden unbedingt gebraucht und gewollt, sondern sind nur schmückendes Beiwerk, dann leidet natürlich alles darunter. Und man sieht jetzt, er ist gesetzt, dann kommen Erfolgserlebnisse, da kommt eine Selbstverständlichkeit in sein Spiel. Und er ist ein toller Charakter sowieso. Also ich mag den über alle Maßen. Ich glaube, ihr Österreicher seid insgesamt ja ganz nette Typen. Und er ist schon, er ist jetzt wirklich, ich habe den auch mal nach dem Spiel im Restaurant getroffen, mit seiner Frau, war das, glaube ich, ganz, ganz wunderbarer, erdverbundener und reflektierter Mensch. Und das ist jetzt momentan einer der besten offensiven Bundesligaspieler.
Ein Pechvogel ist immer, und du hast mir letztes Jahr, glaube ich, auch mal gesagt, dass als Xaver Schlager zurückgekommen ist, dass das eigentlich wie ein Königstransfer ist. So, jetzt ist aber, mein Eindruck ist, dass Xaver noch nicht wieder dort, wo er in Wolfsburg war oder in seiner besten Zeit.
Ja, also die Verletzungen lassen sich ja nicht wegdiskutieren. Wenn du jeweils einen Kreuzbandriss hattest, dann ist das, ich weiß nicht, ich will das nicht vergleichen jetzt mit einem Auto, das mal einen größeren Schaden hatte, wo die Statik vielleicht der Karosserie ein bisschen verzogen ist. Dieser Mann ist einfach ein wunderbarer Typ, ein wunderbarer Spieler, der für sein Spiel natürlich extrem auf seine Fitness, auf sein Body, auf seinen Körper angewiesen ist. Also Xaver Schlager, den kannst du nicht mal so bringen, dass er ein bisschen auf Avi ankommen spielt und ein paar Sicherheitspässe spielt. Nein, der braucht die Zweikämpfe, der rennt ohne Ende und der haut immer alles raus. Und ich glaube, das ist ihm momentan noch nicht vergönnt, dass er das über 90 Minuten kann. Wir alle sind froh, die den Fußball mögen, die ihn mögen, dass er jetzt momentan fit zu sein scheint, also gesund. Aber er kommt momentan auch nicht in die Stammmannschaft, weil erstens der Ole Werner ein Treuer ist, zweitens, es läuft gut bei RB, und drittens müsste dann entweder Niki Seiwald raus oder Hassan Odoriego. Und ich muss sagen, Seiwald gehört ja auch zu den Gewinnern dieser Saison. Den liebt der Ole Werner. Es ist ein ganz, ganz braver Soldat, der alles macht, was man von ihm verlangt. Der natürlich nicht die Fähigkeiten hat oder das Gesamtrepertoire eines Schlager. Aber in seiner momentanen Darreichungsform ist Niki Seiwald für Ole Werner nicht wegzudenken.
Ja, also Seiwald spielt, da ist es, glaube ich, derjenige, der in der WM-Quali für Österreich die meisten Minuten gespielt hat. Also Ralf Rangnick scheint den auch zu lieben. Du hast Marco Rose angesprochen. Ich habe von Martin Konrad aus Österreich gehört, von Sky Austria. Seit der mir erzählt hat, was für ein loyaler, guter Typ Marco Rose ist, bin ich auch ein Marco Rose-Fan.
Ja. Ja.
Was macht Marco Rose jetzt? Wartet er auf den nächsten Trainerjob? Will er das überhaupt? Oder sieht er sich eher in der Rolle als irgendwo als Sportchef? Ich weiß es nicht.
Nee, Jens, wir haben einen guten Draht, wir kennen uns ja, also nicht wir beide, jetzt wir auch, Jens und Schäfer, aber der Marco und ich, wir kennen uns ja seit 1000 Jahren, sind ja beide mehr oder weniger in Mainz sozialisiert, er wohnt in Leipzig nach wie vor, da wirklich eine sehr, sehr schöne Hütte hingestellt, ich glaube von der Abfindung, danke Agi Watzke von Borussia Dortmund, er reist viel, er ist jetzt zum ersten Mal in seinem Leben als Fußballer und Trainer ohne Job, und wir haben gerade vorgestern telefoniert. Bei all dem Frust und dass es mit RB Leipzig nicht geklappt hat, die Gründe müssen wir nicht mehr erörtern, aber ist er auch doch ganz bei sich. Er weiß, was er richtig gemacht hat, was er falsch gemacht hat. Er weiß, glaube ich, auch, was er schon in seinen jungen Jahren erreicht hat. Also der hat nach wie vor in der Szene einen guten Ruf, hat mehrere Angebote schon gehabt, Jens. Übrigens, ich könnte Namen nennen, tue das natürlich nicht.
Natürlich.
Und ich glaube, er und sein Trainerteam sie warten jetzt einfach auf den richtigen Verein, auf die richtige Herausforderung. Marco Rose bleibt natürlich Cheftrainer. Mit ihm zusammen Alex Zickler, den kennt ihr ja auch gut, und Marco Kurt. Und ich glaube sogar Lizenzspielerchef, Ex-Lizenzspielerchef Frank Ehlich gehört künftig auch zum Marco Rose-Team. Also Marco geht's gut. Er hat den Frust natürlich jetzt verinnerlicht, kanalisiert. Und er kriegt viel Wertschätzung. Das gibt ihm auch viel Kraft. Und er geht golfen. Er ist, glaube ich, oft an der Ostsee in Mallorca und macht auch Fort- und Weiterbildung. Also wir müssen uns um ihn keine Gedanken machen. Er ist, wie du gesagt hast, ein ganz, ganz gerader Mensch, was du erfahren hast von deinen Kollegen. Ein ganz loyaler Typ, der versäumt hat, in der letzten Saison irgendwann mal zu sagen, wisst ihr was? Den Kader, den ihr mir hingestellt habt, der ist schön und gut. Mit dem kann ich auch in die Champions League kommen, aber nur, wenn alle mal gesund bleiben und so weiter. Aber der hat das nie gesagt. Man hat ihm jahrelang über die Filetstücke rausoperiert. Und er sollte trotzdem noch mehr Erfolg haben. Also im Vorjahr, das war natürlich eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Also Marco Rose ist ein geiler Typ. Ich gebe dir mal seine Telefonnummer und dann kannst du mal mit ihm selbst reden.
Das macht er. Ja, das wäre ein Träumchen. So, und dann abschließende Frage. Ich weiß, du bist auch mit Jürgen Klopp natürlich sehr, sehr eng. Jürgen Klopp ist letzte Woche, glaube ich, in Nürnberg ausgezeichnet worden vom Kicker.
Ja.
Ab wann denkst du oder vielleicht jetzt schon, sieht man oder kann man das gar nicht irgendwie mit Zahlen messen, mit Worten beschreiben, was Jürgen Klopp jetzt in diesem Red Bull Imperium bewegt?
Der wurde übrigens der Jürgen für den Bensemann-Preis, gell?
Ja, genau. Ja.
Da habe ich beim Klopp, habe ich auch in der SMS geschrieben, wenn irgendwann mal der Sensemann-Preis mit S vorne auch.
Dann bist du der Kandidat, wird,
dann,
oder?
Dann melde ich mich. Ja, Jürgen, also ich meine, erstens ist es ja auch nicht erstens und zweitens ist es Schwachsinn, aber er hat jetzt zwei seiner ehemaligen Spieler demontiert. Marco Rose ist nicht mehr Trainer von RB Leipzig. Ich glaube, Klopp hätte vielleicht die Kraft gehabt oder auch die Aura gehabt, das zu verhindern. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, ne, Oliver Minzlaff wollte mal große, glaube ich, loswerden. Und jetzt auch noch Sandro Schwarz in New York, ist ja auch ein ehemaliger Spieler von Klopp. Also das sind auch dann unpopuläre Entscheidungen, die er treffen muss oder die mit ihm verbunden werden, mit seinem Namen. Also ich glaube nicht, dass Marco Rose und Sandro Schwarz sonderlich gut auf Jürgen Klopp zu sprechen sind. Das nur by the way. Jürgen Klopp ist natürlich bei Gesprächen mit Spielern voll mit dabei gewesen und auch nach wie vor dabei. Der Bakayoko, Jan Bakayoko, hat ja irgendwann mal in einem Interview erzählt, dass er ein Videocall mit Jürgen Klopp hatte. Und er dachte, er wird ohnmächtig, dass Jürgen Klopp ihn persönlich anruft. Und das macht ja was mit einem Spieler. Ich meine, wenn er nur ein Drittel von dem verdienen würde in Leipzig, was weiß ich, in Mailand, Rio, Tokio verdienen würde, da hilft auch ein Jürgen Klopp nicht. Aber RB Leipzig kann nach wie vor gut bezahlen. RB Leipzig kann mit dem Fund wuchern, Jens, dass junge Spieler nachweislich besser wurden und dann große Schritte in die Premier League oder wo auch immer hingemacht haben. Da gibt's viele Beispiele. Und dann haben sie jetzt auch noch diesen Charmbolzen Jürgen Klopp. Und wenn der was will, dann lacht er dich an und dann fragst du dich, aus welchem Klavier stammen denn diese weißen Zähne? Welche Tasten hat er wem da rausgerissen? Und der Jürgen weiß genau, welche Triggerpointe er drücken muss da bei den Leuten, die er haben will. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin so ein junger Spieler und bei mir ruft dann der Klopp an, da springe ich sofort in meine Trainingshose und komme angerannt nach Leipzig. Also ich glaube, es ist ein auch nachhaltiger Job. Der macht das mit sehr viel Freude. Momentan sieht man noch nicht, was in Salzburg da sich irgendwie zu Besseren entwickelt oder auch in New York. Aber bei RB Leipzig, das ist ja, glaube ich, auch sein Hauptjob. Sehe ich da blühende Landschaften um die Ecke wachsen.
Das gute alte Helmut Kohl-Zitat. Pass auf, Guido, wir machen so, du schickst mir die Nummer von Marco Rose, ich schick dir meine, die du dann Jürgen Klopp schickst, weil wenn Jürgen Klopp mich anruft, hopfe ich auch in meine Trainingshose.
Ja.
Ich bin gerade in der Nähe von Salzburg, vielleicht kann ich aushelfen als Libero der alten Schule. Das wäre doch was. Sehr, sehr schön.
Wir brauchen vor allem mal Leute jetzt für Mainz 05, mein Lieber. Irgendwann, bei einer der nächsten Sendung müssen wir über Mainz 05 und die Krise reden. Das geht dann mir richtig nah. Wir waren letztes Jahr, wir Mainzer, um Platz 4 gespielt. Ich kann mich noch erinnern. Wir waren sechs Punkte mal vor RB Leipzig und vor Dortmund auf dem Champions League Platz. Und jetzt geht's dem Ende entgegen. Also, Ja, also viel Spaß noch bei deiner Sendung, mein Lieber. Ich bin jetzt raus, oder?
Naja, du kannst schon noch ein Wort zu Mainz verlieren, aber du bist raus, ja. Nein, um Gottes Willen, sag was zu Mainz. Ich hab Mainz jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Jetzt haben sie gestern verloren gegen Stuttgart, ja. Okay, Pokal. Aber Guido, es werden sich doch bitte drei schlechtere Mannschaften finden als Mainz in der Fußball-Bundesliga. Das geht doch nicht.
Ja. Du, das ist ja, wir haben jetzt nach 8 Bundesligaspielen vier Punkte. Mein Bo Henriksen ist ein super, super Typ, was der mit der Mannschaft erreicht hat. Wie er die erstmal gerettet hat, dann ins internationale Geschäft geführt hat. Aber jetzt werden natürlich auch Stimmen laut, immer, ist das jetzt wie bei Bo Svensson? Bo Svensson hat 1905 auch mal aus auswegsloser Situation gerettet, Danger Landsmann. Und irgendwann mal in der dritten Saison ging es nicht weiter. Also ich wünsche meinen Mainzern sehr, dass sie einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis haben. Sie waren oft nah an Punkten, aber manchmal gibt es ja auch so eine Negativspirale. Dann musst du handeln. Ich hoffe, dass das nicht in Mainz passiert. Und dass wir jetzt ein paar Siege aneinander rein. So, jetzt gehe ich selbst zum Podcast. Ich mache auch einen Podcast heute.
Ja, mach bitte einen Podcast.
Die Rückfallzieher, mein lieber Jens.
Die
250. Sendung kommt.
Gut, wir sind hier.
Wie viele Sendungen hast du denn jetzt schon?
733. Das ist Big Show 733.
Okay, dann weiter. Viel Glück. Tolles Format.
Danke dir, Guido. Bis zum nächsten Mal. Kurze Pause.
Ja, grüß euch, servus, jetzt Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 733 und es ist, glaube ich, es ist viele, viele Folgen her, dass wir ihn am Start hatten, aber ich freue mich immer, wenn Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung ein paar Minuten Zeit für uns mitbringt. Servus, Johannes.
Ja, grüße dich. Ich hoffe, dass wir das mindestens noch bis ins Jahr 2044 fortsetzen können, wenn dann zwischen Allach unter Menzing und Starnberger See die Olympischen Sommerspiele vom IOC-Präsidenten Markus Söder eröffnet werden.
Oida, wenn ich dieses Bild nur sehe mit Söder und seinen Staatsministern, die sich da, also es ist on many levels. Ich schicke voraus, ich habe mit Ja gestimmt, weil ich den Münchnern, sagen wir so, zutraue, dass sie sich vom IOC nicht ganz so gewaltig übers Ohr hauen lassen wie vielleicht Turin 2006 oder so ähnlich. Aber ich habe natürlich meine Zweifel. Die erste Frage ist schlicht und ergreifend, glaubst du, Johannes, dass die meisten Münchner wissen, wofür sie da gestimmt haben? Nämlich, dass ihnen klar ist, dass es zwar jetzt ein kleines Fundamentchen ist, aber dass ja noch überhaupt nicht klar ist, ob es überhaupt die deutsche Bewerbung wird und ob sich das IOC überhaupt darum kümmert, was in Deutschland so los ist.
Also das ist eine sehr gute Frage. Man neigt natürlich dazu zu sagen, dass nein, aber ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Also ich glaube schon, dass weil die Informationen sind ja im öffentlichen Raum. Natürlich hast auch du per Briefwahl einen sehr ausführlichen, sehr positiv formulierten Flyer noch dazu bekommen, sagen wir es mal so, dass die Kosten alle refinanziert werden, dass es quasi ein Gewinngeschäft ist und dann im Kleingedruckten steht, dass auch noch so ein paar Milliardchen an Infrastrukturinvestitionen sogenannte nötig sind und dann heißt es, ja, da orientieren wir uns an Paris. Da waren das nochmal 4,5 Milliarden Euro, nach neueren Rechnungen eher so 5 bis 6. Jetzt hat eine Studie, die Stadt sehr hastig in Auftrag gegeben hat, festgestellt, das werden wahrscheinlich eher so irgendwas zwischen 10 und 20 Milliarden sein. Also, im Großen und Ganzen, glaube ich, wäre das, glaube ich, vermessen zu sagen. Aber das haben natürlich auch die Pro-Befürworter sehr clever herausgearbeitet, indem sie diese Abstimmung weniger zu einer Abstimmung des Verstandes und des Kopfes gemacht haben und des Haushalts, sondern vielmehr zu einer Abstimmung des Herzens und der Emotionen. Und das ist ja auch legitim. Und ich glaube schon auch, dass sich viele auch sagen, dass es mehr sein muss als eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung. Mir tut es nur als Münchner weh, der sieht, wie jetzt schon viele soziale Leistungen dieser Stadt, Kindergarten und sonstige Zuschüsse unter Druck sind, dass die Stadt einen Einstellungsstopp hat, weil sie so die Haushaltslage so angespannt ist. Wie das in 10, 15 Jahren sein wird, Ich halte es für eher, also es ist überhaupt total schwer zu greifen. Wie sollen wir jetzt wissen, was in 10, 15, 19 Jahren ist? Man kann natürlich immer sagen, es geht ja erstmal nur darum, sich zu bewerben. Aber letztlich, glaube ich, muss man diese Abstimmung als etwas sehen, das gar nicht so sehr mit Olympia zu tun hat, sondern mehr auch eine bürokratische Entscheidung ist, nämlich dass natürlich jetzt erstmal ein Dachverband des Sports das Mandat hat, erstmal über 10 Jahre lang sich mit mindestens mal einer deutschen Stadt, nämlich München, zu bewerben. Ob das die 3 anderen werden, würde ich mal schwer bezweifeln, aber eine Stadt hat er auf jeden Fall auf der sicheren Seite und kann sicher sein, dass er jetzt die nächsten 10 Jahre mal locker das Mandat auch von der Regierung hat, wenn jetzt nicht irgendeine Nachfolgeregierung irgendwas anderes entscheidet, beharrlich Olympiagelder und Steuergelder anzapfen zu können für Olympia-Bewerbungsprozesse. Und das ist ja erstmal das, was maßgeblich ist. Alles andere ist sowieso, inwieweit überhaupt dann eine Bewerbung erfolgreich ist, das muss man dann sowieso sehen. Und von daher muss man jetzt sowieso erstmal, sind noch sehr viele Schritte zu gehen, aber das Votum hat mich dann natürlich, und ich denke, das werden wir auch gleich besprechen, schon ein bisschen überrascht in dieser Klarheit, weil ich glaube schon, ich hatte das schon mit einem positiven Votum gerechnet, aber dass es so klar wird, also dass die Olympia-Befürworter so dermaßen aktiviert werden, das hätte ich nicht gedacht. Ich meine, du hast es selber gesehen in München, es war ja am Ende, wurde man Dauerbescheid, konnte an keiner Tram-Haltestelle vorbeigehen, keine Brezel bei Richard kaufen, ohne einen Slogan entgegengeworfen bekommen zu kriegen. Aber letztlich sind wir am Anfang eines sehr langen Weges ins Ungewisse. Und also die kurze Antwort ist, ich glaube nicht, dass wirklich viele das in dieser Form so umreißen, aber ist auch vielleicht gar nicht allzu wichtig gewerten. Und das ist ja absolut okay. Wenn eine Gesellschaft sich dafür mehrheitlich für entscheidet, dann in diese Richtung zu gehen und das zu wagen, diese Party, sage ich mal, sich auf diesen Handel einzulassen, dann soll es so sein.
Und alle, die da draußen jetzt sagt, ja, wer sich's leisten kann, beim Richard eine Breze zu kaufen, der soll bitte nicht jammern, wenn Olympia dann mehr kostet.
Sind die so teuer geworden? Ich habe das gar nicht.
Ich weiß es nicht. Ich möchte dem Richard auch nichts unterstellen. So, jetzt hast du sprichst natürlich Paris an. Diese Bilder, die waren einfach gigantisch. So, und wir müssen es ja nicht bezahlen, was in Paris passiert ist, sondern wir bezahlen das, was in Deutschland passiert. Und für mich ist auch klar, da bin ich natürlich vorbelastet. Ich wohne jetzt hier mit leichten Unterbrechungen seit 30 Jahren, glaube ich, in München und sage...
Nicht auch, unweit des Olympiaparks, glaube so viel darf man spoilern.
Das kommt
oder?
Noch dazu, ja. Und ich radle jeden Tag in der Früh durch diesen Olympiapark in die Arbeit und es ist fantastisch. Ja, vielleicht fällt mir das als Zugereisten noch viel mehr auf, wie das fantastisch ist. Ist mir völlig klar, also für mich ist es ganz logisch, es kann nur München sein, wenn es Deutschland ist. Aber auf der anderen Seite, ich nehme mal diese Rhein-Ruhr-Bewerbung raus. Natürlich würden sich auch in Hamburg, aber ganz, ganz sicher auch in Berlin eben diese Sportstätten finden, die uns in Paris so begeistert haben. Diese La Défense Arena, wo jetzt gerade das Tennisturnier stattfindet, wo bei Olympia die Schwimmwettbewerbe stattgefunden haben. Aber wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, dann ist dein Gefühl, dass dieses Vorpreschen, Claudio Cartunio hat ja auch einen wunderbaren Kommentar dazu geschrieben in der Süddeutschen Zeitung, also München hat jetzt einfach mal Fakten geschaffen und hat die anderen unter Druck gesetzt. Und interpretiere ich dich richtig, dass möglicherweise eine, vielleicht sogar zwei der anderen Bewerbungen sich diesem Druck gar nicht aussetzen wollen?
Naja, ich glaube, München hat muss natürlich nach den Spielregeln spielen, die es mit vereinbart hat, mit dem DOSB, dieses nationale Verfahren. Das läuft nun mal. Das ist jetzt nicht ihr Fehler, dass es diese Verfahren gibt. Aber was natürlich schon sehr zweifelhaft ist, dass man das jetzt ein Bewerber und nicht nur in meiner Meinung der Favorit als erster vorprescht und eine Bürgerbefragung macht, mit der die so klar ausfällt, mit der wie er selbst gar nicht erwartet hätte und damit im Grunde eigentlich dieses Rennen fast schon beendet, bevor es richtig begonnen hat, weil das jetzt aufzuholen aus den anderen Bewerberstädten, die eh schon leicht, wenn man mal ganz nüchtern draufschaut, leicht hinter oder klar hinter München zurückhingen, also da bin ich mal sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Mal ganz nüchtern betrachtet, also Rhein-Ruhr klammerst du zu Recht aus. Das auch wenn natürlich Rhein-Ruhr das völlig anders sieht, aber wie das einem IOC verkauft werden soll mit Bogenschießen in Recklinghausen, ich sag's jetzt bewusst polemisch, bis hin zu, keine Ahnung, Leichtathletik in einem Stadion, das es noch gar nicht gibt, das wird sportlich. Und dann bleibt Hamburg hat, da würde ich dir leicht widersprechen, das habe ich auch erst heute gelernt, so richtig bei meinen Kollegen, hat zwar formal einige Sportstätten, aber der olympische Kernsport, also olympische Kernsportarenen, gibt es nicht. Es soll ein neues Stadion geben, das der HSV angeblich schon immer wollte, wovon der HSV bis zuletzt gar nicht auch nicht so richtig wusste. Kann man sagen, okay, bis in die 40er Jahre könnte das Volksbadstadion tatsächlich bau- oder sanierungsbedürftig sein, dann kann man über ein neues Stadion nachdenken. Mal über diese Tricksereien, ob das dann jetzt durch Olympia oder für Olympia gebaut wird. Fakt ist, es gibt es nicht. Und auch viele Anlagen, wie jetzt zum Beispiel Tennis am Roten Baum, wenn ich das, das weißt du wahrscheinlich sogar besser als ich. Das ist zwar eine tolle Tennisanlage, aber für ein olympisches Tennisturnier ist es vielleicht dann sogar, oder ist es angeblich gar nicht groß genug. Also du könntest ganz viele Sportstätten, die in Hamburg sind, die müsstest du trotzdem unmodeln und also da ist Hamburg wirklich schon gegenüber anderen gar nicht mal so sehr auf Augenhöhe, wenn ich das richtig verstehe. Und Berlin hat einfach das große Problem, dass die Unterstützung der Bevölkerung, das ist einfach nüchtern so, wird mal vorsichtig gesagt nicht an 66% rankommen.
Ja.
Fakt ist, sie versuchen, du hattest ja gefragt, gehen die vielleicht vorzeitig aus dem Rennen? Es gibt ja die Aussage der Berliner vom Sommer 25. Wir können zwar keine Bürgerbefragung machen, weil das unsere Landesverfassung aus diversen Gründen einfach erschwert bis nicht vorsieht, aber sie wollten ja eine Volksinitiative starten, mit der sie 170.000 Unterschriften, Pi mal Daumen, sammeln wollten, um zu zeigen, so stark ist der Rückhalt in Berlin. Und nebenbei auch noch das Abgeordnetenhaus, neben dem sie Senat offiziell beauftragen, sich um diese Olympiabewerbung zu kümmern. Hast du irgendwas gehört von wegen, dass sie das Quorum von 20.000 Unterschriften, das nun mal formal nötig ist, um das anzuschieben, erreicht haben? Ich nicht.
Nee. Also, aber du hörst
die Aussage, genau dahinter sich, ja. Und die Aussage war, wenn wir diese 170.000 klar verfehlen, dann müssten wir uns Gedanken machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, wenn wir haben jetzt Ende Oktober, wie das bis Ende Dezember hinhauen soll, bin ich mal sehr gespannt und abgesehen davon, dass es ja in 26, glaube ich, zu einem politischen Wechsel kommen könnte. Und was machst du dann, wenn die Regierung sagt, nö, ist ja schön, was ihr wollt, aber wir unterstützen das nicht. Also da sind die Unwägbarkeiten schon, so wie ich das verstehe, sehr, sehr, sehr groß. Und das jetzt so gesehen ist für mich dieser Rückenwind, den jetzt viele sehen aus München. Ja, natürlich ist grundsätzlich offenbar die Stimmung schon so, dass viele das grundsätzlich befürworten, sicherlich auch durch die Bilder aus Paris, das mal wieder zu wagen, ganz anders als vor 10 Jahren, als auch Hamburg Nein gesagt hat, als München Nein gesagt hat, oder 12 Jahre mittlerweile sogar, als die Stimmung gegenüber dem IOC deutlich schlechter war. Könnte man jetzt sagen, kaum ist Thomas Bach weg, klappt schon.
Nein.
Das hat natürlich, das eine hat gewiss nichts mit dem anderen zu tun, aber dass München im Gesamtpaket ganz klar am weitesten, also von den Voraussetzungen her, am weitesten da ist, wo es, wenn es auch nur eine kleine Chance hat, worüber wir vielleicht ja nochmal reden wollen, international, aber das ist im internationalen Vergleich vom Stand heute einfach am weitesten, das ist unbestritten. Und von daher, natürlich könnte man immer noch sagen, jetzt sind bis 2036 allein sind noch 11 Jahre hin, da müssen wir uns eigentlich jetzt nicht darunter halten, wenn realistischerweise 2040 frühestens die Chancen überhaupt da sind, könnte man auch sagen, dann können sie jetzt auch noch ein Jahr nationalen Wettstreit hin und her, ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber andererseits, du weißt halt nicht, was im IOC passiert. Und wenn du dann Ende 26 deinen nationalen Bewerber gekrönt hast, nach viel hin und her, nach einem mehr oder weniger toten Rennen, und das IOC sagt, naja, jetzt bräuchten wir aber einen für 2036 und hallo, Doha oder Indien passt, dann stehst du so oder so erstmal bedröppelt da. Also ich halte das für kein kluges Vorgehen, aber das ist jetzt auch nicht der Fehler der Münchner oder der anderen drei Bewerber, sondern ein ewiges Hin- und Herschlingern aus von einem DOSB, der Ende 2022 gesagt hat, ja, wir machen das. und jetzt im Oktober 2025 immer noch nicht weiß, nach welchen Kriterien ihr eigentlich diese vier Bewerber jetzt dann bewertet. Und das ist schon, dass da natürlich jetzt die München mit diesem Referendum versucht, Fakten zu schaffen, ist, glaube ich, aus neutraler Sicht oder aus Münchner Sicht verständlich.
Wir haben 2028 Los Angeles, wir haben 2032 Brisbane. Jetzt hast du schon angesprochen, Doha möchte was machen, also Katar oder Indien. Und da sage ich dir, wie es ist, da bin ich, ich weiß ja nichts über die politische Lage in Indien zum Beispiel. Aber allein die Idee, dass es in diesem Land mal stattfindet, die holt mich dann schon wieder ab, ja. Irgendwie denke ich mir, ja, Indien hat mehr als 1 Milliarde Einwohner und ist aber bei den Sommerspielen, vielleicht habe ich die Sportarten zu wenig mitverfolgt, eigentlich nicht präsent. Aber ich fände das charmant. Ja, ich will, dass die Olympischen Spiele nach München kommen. Aber ich hätte jetzt gegen Indien, wo es sicherlich 100 Probleme gibt, hunderttausende Probleme, von denen ich nichts weiß, aber von der generellen Idee her, dass ein Land wie Indien mal die Olympischen Sommerspiele ausrichtet, da hätte ich nichts dagegen. Und wenn ich deine Texte richtig deute in der Süddeutschen Zeitung, dann dürfte Indien aufgrund dieser Beziehung zur neuen IOC-Präsidentin, die es da gab mit Hauptsponsor und so weiter, dürfte Indien eigentlich wahrscheinlich deutlich bessere Chancen haben als Deutschland für 2036.
Ja, wenn du jetzt dann in deutschen Kreisen, Olympiakreisen nachfragst, dann würden die sagen, ja, Frau Coventry ist aber auch eine ganz große Unterstützerin der deutschen Bewerbung. Das ist auch ja, das, natürlich, was Markus Söder jetzt erzählt und Otto Fricke, der neue DOSB-Vorsitzende. Natürlich sind die ganz interessiert, weil sie natürlich, wenn sich viele möglichst auch demokratische Staaten dafür interessieren, das natürlich wunderbar zeigen könnten, wie toll und Interesse ihr neues Produkt, nämlich die völlig flexibleren und billigeren und nachhaltigeren Olympischen Spiele ist. Also das ist natürlich klar, dass die daran interessiert sind, den Bewerbern zu erzählen, wie viele Chancen sie haben. Mal ganz nüchtern betrachtet, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen, um da auf deine Eingangsfrage einzugehen, sind sich die Leute bewusst, was da eigentlich, wie groß die Chancen sind? Ich glaube, dass schon gar nicht so wenige glauben, was auch die deutsche Politik glaubt und zum Teil auch die deutsche Sportführung, dass wenn wir als Deutschland, ein deutscher Bewerber, sein allerbestes ins Zeug legt, dass es eigentlich gar keinen Weg dran vorbeiführt, dass international ein IOC sagt, yo, das nehmen wir. Hm. Jetzt kann man immer sagen, es gibt, also ich sage das bewusst mit einem Einschub, man weiß nie, was passiert, in welche Richtung die Dinge sich entwickeln. Wir wissen ja noch nicht einmal, dealt das weiterhin ein kleiner IOC-Zirkel aus, wer Olympia-Ausrichter wird, oder wird es doch wieder mehr Richtung 100 IOC-Mitglieder entscheiden? Letzteres scheint ja die Tendenz zu sein. Das ist das, was Kirsty Coventry auch gesagt hat. Das wollen die IOC-Mitglieder. Die wollen natürlich selber wieder entscheiden und nicht irgendeinen vorgekauten Bewerber abnicken. Dann wird es umso schwerer, beziehungsweise prallt diese deutsche Vorstellung, wir sind ja so toll, wir haben dieses supergeile Konzept, wir machen das wie Paris, nur noch schöner, prallt auf die harte Realität, dass 100 Wahlleute mit völlig anderen globalen politischen Verflechtungen, Partikularinteressen, persönlichen Vorlieben die Entscheidung treffen. Das wird ein, um es mal freundlich zu formulieren, ein sehr großer Spagat. In anderen Worten, für 2036 ist eigentlich das Fundament gelegt. Es gibt welche, die sagen, dass eigentlich jetzt dieses verzögerte Bewerbungsverfahren nur eine Taktik ist, damit es, um es nicht ganz so offensichtlich erscheinen zu lassen, weil Frau Coventry, wenn die natürlich als erstes Indien sofort die Spiele gibt, dann sieht es natürlich sehr doof aus und kann man sofort sagen, naja gut, klar, die Milliardärsgattin
bezahlt, ja.
Ambani hat ihre Wahl maßgeblich vorangetrieben, dann zeigt sie sich sofort erkenntlich, klarer geht's ja gar nicht. Das halte ich ich halte es auch nach wie vor für möglich, dass sie jetzt noch ewig oder eine Weile lang ihre Arbeitsgruppe beraten und am Ende völlig nach völliger Überraschung genau das gleiche Ergebnis rauskommt. Fakt ist einfach auch, dass andere sportpolitische Mächte, früher waren es vor allem Russland, Asien und andere, längst an diese Stelle getreten sind. Katar ist weit dokumentiert, dass die, wie die den organisierten Sport infiltriert haben. Ich glaube, das darf man schon sagen. Saudi-Arabien macht gerade genau das Nächste, schaut sich genau das ab. Indien ist ein Markt, der einfach, also die Gesellschaft ist sicherlich nicht so autokratisch wie vielleicht einige Golfstaaten, aber doch auch schon zunehmend unter dem, zumindest unter der derzeitigen Regierung Modi, so wie ich das verstehe, doch schon sehr autoritär, auf diesen Markt drängt. Und wenn du als IOC-Präsidentin aus Afrika wirklich, ich meine, Kirsty Coventry wird einen Schuss frei haben, um eine afrikanische Bewerbung auch zu platzieren. Das wäre natürlich absolut bahnbrechend, so wie sie die erste IOC-Präsidentin aus Afrika ist und Frau, die natürlich auch dann ist eine Möglichkeit wäre, diesen Kontinent zu repräsentieren. Also auch das steht irgendwo auf der Agenda, wo da eine deutsche Bewerbung reinpassen soll bis 2044, also 36, 40, 44. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Und das kann jeder selbst ausrechnen. Und natürlich wissen wir auch nicht, was in 5 bis 10 Jahren sein wird. Auch wir sehen auch jetzt schon, dass Kirsty Coventry deutlich weniger Einfluss hat oder zu haben scheint auf viele weltpolitische Dinge, als es ihr Vorgänger hatte. Wenn man nur schaut, wie teilweise ja durcheinander Fachverbände und Dachverbände in Sachen Russland Russlands Teilnahme entscheiden, das war unter Thomas Bach zum Teil auch schon so zuletzt, aber davor auch mal deutlich anders. Und sie ohnehin gerade massiv damit beschäftigt sein dürfte, dass Mailand Cortina nicht im Logistikchaos versinkt und dann schon das große Wimpern einsetzt, wie Donald Trump in Richtung LA 2028 reinwirkt. Aber die Zeichen stehen ja schon darauf, dass tatsächlich die IOC-Mitglieder wieder mehr oder dieses Plenum von 100 Mitgliedern wieder deutlich mehr Einfluss gewinnen wird. Und dass eine deutsche Sportführung wirklich und Politik wirklich nachhaltig beeinflussen kann. Ich überlasse jedem selbst der Schluss, wie realistisch das erscheint. Ich halte es Stand jetzt für extrem unrealistisch. Es gibt vielleicht die ein oder andere Komponente, die das auch möglich macht. Stichwort ehemaliger IOC-Präsident aus Deutschland. Dazu müsste man diesen Herren natürlich auf eine Art und Weise einbinden. Ob das der deutsche Sport wirklich schafft, da bin ich mal gespannt. Aber also das sind so, ich halte es trotz allem, selbst wenn dem so sein sollte, die Chancen sind einfach nach heutiger Lage wirklich extrem schmal. Und ich glaube, um dann noch mal wieder auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass dies allzu viele Menschen bereißen, die jetzt glauben, mit dem Jahr haben wir im Grunde die Spiele sicher. So wird es ja teilweise auch in manchen Organen schon fast so verkürzt verkündet. München sagt ja zu Olympia 36, 40 oder 44. Das halte ich für sehr verfrüht und nach wie vor für sehr unrealistisch.
Ich schließe damit, dass München ja zu Olympia 2022 hätte sagen sollen. Das wären Winterspiele gewesen.
Absolut.
Das IOC hat händeringend jemanden gesucht, zur Auswahl standen, glaube ich, Almaty und Peking. Es ist dann Peking geworden. Diese Spiele hätten sie mit Handkuss und das wäre einfacher gewesen, weil es Winterspiele sind. Es wäre alles da gewesen. Ja.
Und ironischerweise auch jetzt könnte man, wenn man sich für Winterspiele bewerben würde, wären die Chancen nach wie vor nicht schlecht, weil dort sind die Leerstellen deutlich größer. Aber Winterspiele 2036 oder 2038 oder 2040, wenn ich noch irgendwelche transatlantischen Strömungen zusammenkippen, sehe ich nicht, wie in Garmisch die Kandahar noch halbwegs sicher bewirtschaftet werden soll. Vielleicht fahren wir dann auch schon alle auf Matten schief. Auch das wissen wir nicht, aber du hast völlig recht, aber dieses Votum hat sich das IOC auch selber beschert, indem es München 4 Jahre vorher abserviert hat und damit war es natürlich klar, dass das perdu ist. Aber du hast völlig recht. Das war eigentlich die Olympischen Spiele hätten 22 hier durchaus stattfinden können. Ich bin im Nachhinein auch nicht so völlig unglücklich, weil überlege, welche Zeit damals war.
Ja, klar.
Ich glaube, dann nach der Schlussrechnung hätte sich, glaube ich, das Olympiathema in Deutschland doch für eine Weile erledigt, wenn man unter Corona-Bedingungen diese Spiele hätte finanzieren müssen. Also dann lieber 20, 40 und 44.
Ja, natürlich. Wir freuen uns drauf. Für Johannes ist dann in den besten Jahren, ich längst in Rente. Wir heute bedanken uns mal bei Johannes Knut. Kurze Pause in der Big Show 733.
Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratiopharm Ulm und Sie hören Sportradio 360.
Herrschaft, die Big Show 733 geht weiter mit dem Motorsport. Das heißt für uns zum einen im hoffentlich wunderschönen, also auch was das Wetter angeht, Bremen, Eddie Milke. Hi Eddie.
Na, wunderschön ist hier im Moment nichts. Also der Herbst ist endgültig da und es ist kühl, nass, kalt, windig, wie man sich das so manchmal nicht unbedingt wünscht.
Dabei hatten wir der Voice uns, also Stefan, der Voice Heinrich ist natürlich auch dabei, wir hatten uns gerade gedacht, vielleicht hat Eddie, macht einen Ausflug mit dem Motorrad, aber in Tübingen wäre das möglich.
In Tübingen wäre es absolut möglich. Wir haben 19, 20 Grad, Sonne, paar Wolken am Himmel, aber relativ wenig, viel Blau auch. Wirklich goldener Oktober.
Herrlich. So, Eddie hat, und es war schon ein bisschen besser als davor in Australien, aber Eddie, Sepang waren auch frühe Rennen. Alex Marquez hat den Grand Prix gewonnen. Und jetzt mal, wenn wir perspektivisch schauen, also in diesem Jahr Alex Marquez, Vize-Weltmeister, hat Rennen gewonnen. Jetzt ist sein Bruder nicht dabei, der kommt erst im nächsten Jahr wieder. Glaubst du oder gibt es Anzeichen, dass dieses Jahr für den jüngeren Bruder des achtmaligen Weltmeisters, oder ist er jetzt schon neunmal Weltmeister, dass es in der nächsten Saison so weitergehen kann? Oder ist das wirklich diese Einjahresfliege, Eintagsfliege, aber eine Einjahresfliege von Alex Marquez, weil eben das Motorrad mit ihm gut passt und das vielleicht nächstes Jahr nicht mehr so passen könnte?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass bei Alex Marquez hat es jetzt Klick gemacht und ich glaube eher, dass der noch stärker wird. Ist ja der jüngere der beiden Marquez-Brüder. Also von daher gehe ich davon aus, dass das so weitergeht. Aber wir haben am Wochenende auch Anzeichen gehabt, dass Fecco Bagnaia am Samstag den Sprint gewonnen hat und am Sonntag wäre er auch auf Podestkurs gewesen, wenn er nicht einen Platten gehabt hätte. Der ist tatsächlich mit Luftverlust ausgeschieden. Also ich glaube, wenn wir ein bisschen Glück haben, Jorge Martin aus seiner Verletzung gut zurückkommt, Maverick Vinales aus seiner Verletzung gut zurückkommt, dann können wir nächstes Jahr uns auf eine spannende Saison freuen. Wobei ich auch sagen muss, dass mein Kommentieren am letzten Wochenende diese ganzen sportlichen Fragen komplett überschattet wurden von dem schrecklichen Unfall in der Besichtigungsrunde, in der Runde auf dem Weg in den Grid, die sogenannte Lightning Lap zwischen José Antonio Rueda, dem schon feststehenden Moto3-Weltmeister und dem jungen Schweizer Noah Detwiler. Das war eine absolute Horrorsituation. Kann ich keinem wünschen. Das hat keinen Spaß gemacht, das zu kommentieren. Zumal die Informationspolitik der Dorner in dem Fall der allergrößte Skandal war. Es gibt jetzt bis heute gibt es noch kein offizielles Statement von der Dorna zum Gesundheitszustand von Noah Detwiler. Den haben sich die Journalisten mittlerweile selber besorgt. Ich auch, gestehe ich. Ich habe auch mit Tom Lüthi Kontakt gehabt, der ja so ein bisschen der Mentor von Noah Detwiler ist. Also das, was da organisatorisch passiert ist, das war in meinen Augen ein Skandal. Muss aufgearbeitet werden und darf sich so definitiv nicht wiederholen. Die wichtigste Nachricht allerdings für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die kam dann gestern aus dem Krankenhaus in Kuala Lumpur, dass nämlich Noah Detwiler nicht mehr in Lebensgefahr ist. Also er ist stabil, hat mehrere Operationen über sich ergehen lassen müssen, aber er ist eben nicht mehr seit gestern Morgen, wissen wir das, nicht mehr in Lebensgefahr. Und das ist die wichtigste Nachricht des letzten Wochenendes für mich.
Okay, ich habe nur gesehen, dass du gepostet hast dann und gut, dass du es jetzt nochmal aufs Tableau gebracht hast, Eddie, weil ich wusste ehrlicherweise nicht, was passiert ist. Und schön, dass man, also gut, dass wir darüber gesprochen haben. Die Situation ist natürlich unangenehm. Beim sportlichen The Voice. Ja, bitte.
Ja, aber unangenehm bestimmt nicht so ganz. Eddie hat völlig recht. Das ist völlig unprofessionell, wie der gesamte Ablauf war. Auch, dass danach diesen schweren Unfall in der roten Flagge tatsächlich die ganzen Fahrer der Moto3 in die Startaufstellung wieder geführt würden. Die haben sich dann da auf das Rennen vorbereitet, wobei völlig klar war, da ist lebensrettende Maßnahmen notwendig auf der Strecke. Also der gesamte Ablauf war hoch unprofessionell. Die Informationspolitik ich bin jetzt über 40 Jahre in dem Sport und habe über 40 Jahre Rennen kommentiert, als Streckensprecher, als Fernsehkommentator. Sowas in der Art, das völlig Falsche Informationen sogar rausgekommen sind. Denn es hieß tatsächlich von Seiten der Rennleitung der Dorna, dass beide bei Bewusstsein sind nach diesem Crash. Sowohl Rueda wie auch Detwiler, davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Es sind also falsche Informationen auch rausgegeben worden. Und das ist völlig indiskutabel. Das steht insgesamt der Motorrad-Weltmeisterschaft bei weitem nicht gut zu Gesicht. Und da muss dringend was getan werden. Was auch getan werden muss, Eddie, ist dieser komplett Unsinn. Und da haben wir die Motor 3 schon ein paar Mal erwähnt. Wobei das jetzt hier natürlich ein kompletter Freak-Unfall war. Ein großes Pech von mehreren Faktoren, die zusammengekommen sind. Aber Motorsport ist gefährlich. Ich habe mir gedacht, in der Qualifikation der Moto 3, was da passiert ist, geht auch überhaupt nicht. Dass die permanent sich gegenseitig behindern, dass die aufeinander warten, dass die Windschatten suchen. Am Ende viele Fahrer haben dann das Timing gar nicht mehr richtig hinbekommen. Gerade die Jungen, die aufgestiegen sind in die Motorrad-Weltmeisterschaft und der Sprung sogar von der offenen spanischen Meisterschaft, die sehr hochwertig in die Moto3-WM ist ein großer. Von der IDM in die Motorrad-WM wollen wir gar nicht reden oder vielen anderen nationalen Meisterschaften. Die müssen natürlich A, Kilometer kriegen, B, und ganz klar ist auch, dass man da vielleicht sich was überlegen muss im Qualifikationsmodus. Ich weiß nicht, Einzelzeitfahren, 1000 Vorschläge liegen auf dem Tisch. Aber ich habe schon, bevor der Unfall passierte, bei der Übertragung Eddie gedacht, um Gottes Willen, was machen die da? Das ist ja Calling for Disaster.
Ja,
dass dann tatsächlich, richtig. Dass dann der Detwiler tatsächlich einen technischen Defekt hatte, ist natürlich ein saublöder Zufall. Rueda hat offenbar einen Moment nicht aufgepasst, aber das ist im Grunde eigentlich auch zurückzuführen, Eddie, dass wir kein Warm-up mehr haben für die Moto 3 und auch nicht für die Moto 2. Das hat man vor ein paar Jahren abgeschafft, um der MotoGP der Königsklasse mehr Zeit zu geben. Das ist ein Unsinn und das müssen wir abstellen, oder?
Ja, also ich kenne keine andere Meisterschaft auf zwei Rädern, auf dem ganzen Erdball nicht, in der es nicht sonntags morgens vor dem Rennen ein Warm-up gibt. Das ist für mich ein Skandal, vor allen Dingen, wenn man die schlecht gelaunten Gesichter der MotoGP-Stars dann da auf ihrem 45-Minuten-Trip finden, auf dem LKW sieht. Wem bringt das was? Das bringt keinem was. Das sorgt für schlechte Laune, das sorgt für Unmut unter den MotoGP-Fahrern. Ja, und den Moto 3 und Moto 2 Fahrern hat man die meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtigen Warm-ups gestrichen. Ich behaupte mal, dass dieser Unfall vielleicht gar nicht passiert wäre. Denn der eine war auf einer langsamen Runde unterwegs, mit welchem Problem auch immer. Noah Detwiler auf der Ideallinie und José Antonio Rueda, das ist ja auch verständlich, der wollte einen neuen Rekord aufstellen, was die Saisonsiege angeht. Also der wollte auch dieses Rennen, obwohl er schon als Weltmeister feststand, gewinnen. Und der hat dann eben halt nur dieses Seitenlap als einzige Runde, bevor es dann nach dem Qualifying Samstags in den Rennstart geht. Das ist ein No-Go, das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt und deswegen appelliere ich da an die Verantwortlichen, doch dringend bitte die Warm-Ups der Moto 3 und Moto 2 wieder einzuführen. Komischerweise ist es ja auch mittlerweile in der Motorrad-WM und es ist ja eine Weltmeisterschaft, deswegen kann das eigentlich alles gar nicht sein. Weder die Informationspolitik noch dieser neue zeitliche Ablauf, das darf eigentlich in der Weltmeisterschaft überhaupt nicht am Start sein. Das führt dann zu solchen desaströsen Situationen und ich bin da nicht happy mit und das war kein Spaß, das kommentieren zu müssen, weil, wie gesagt, du hast es gesagt, es sind uns auch noch falsche Informationen per World Feed, per Grafik eingeblendet worden. Es wären beide Fahrer stabil. Mittlerweile wissen wir, dass das im Falle von Noah Detwiler, der mehrfach wiederbelebt wurde an der Rennstrecke, definitiv nicht der Fall war. Und von daher kann man da meiner Meinung nach schon von einem Informationsskandal der Dorna, der Verantwortlichen der Rennleitung sprechen, beim letzten Wochenende in Malaysia.
Also wir haben natürlich beim Motorsport und auf großen internationalen Eintrittskarten, vor allem auch bei Zweirad, aber Vierrad eben auch, steht nicht umsonst immer wieder drauf, in Großbuchstaben, Motorsport kann gefährlich sein, can be dangerous. Das ist einfach so. Bloß es gibt eine Menge Dinge, die man tun kann, die man meiden kann. Nun hat die Motorrad-Weltmeisterschaft in der letzten Zeit sehr viel Gutes getan. Man hat neue Airfences erfunden, man hat Auslaufzonen verbreitert, man hat die Airbags in den Lederkombis. Es ist eine Menge getan worden, aber das ist auch von Anfang an ein Irrweg gewesen. Das kann man jetzt im Übrigen, Eddie, eigentlich auch nicht Liberty Media zuschieben, nee, die natürlich ein bisschen mehr MotoGP in Richtung Formel 1 trimmen wollen, auch mit ausführlicher Fahrerpräsentation. Ja. Das ist ja vorher schon das Problem gewesen, dass man das gestrichen hat. Das ist rücksichtslos den Teilnehmern gegenüber. Es ist hochgefährlich. Ich erinnere mich, das muss 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Da habe ich die IndyCar-Rennserie kommentiert. Und wir hatten das Entscheidungsrennen in Kalifornien auf der Fontana Speedway. Und da ist Greg Moore tödlich verunglückt. Wir durften das dann auch leider kommentieren, Manfred Jantko und ich. Und die amerikanischen Kollegen sind in jeder Form ganz anders mit umgegangen. Die haben tatsächlich, und das muss man diesmal den Fernsehverantwortlichen der MotoGP zugutehalten, sie haben zweimal gezeigt, was da passiert ist. Und dann war es das.
Zum Glück.
Das war okay. Das war damals in der Zeit ein bisschen anders. Also wir haben, ich erinnere mich, den Unfall, den tödlichen Unfall von Greg Moore 30, 40 Mal in Superzeitlupe gesehen, wie der dann mit Cockpit voran und Kopf voran in die Betonmauer eingeschlagen ist. Und ich bin dann irgendwann raus, habe Manfred Jantke weiter kommentieren lassen, bin in die Regie und habe gesagt, are you completely nuts? Are you crazy? You can't do that. Und dann haben sie tatsächlich beim Ablauf hinterher während des Rennens den begleiteten Chefarzt an der Strecke, den es ja bei der MotoGP auch gibt, Dr. Angel Carté, wir hatten in Amerika natürlich auch einen, der hat dann die Zuschauer informiert, dass Greg Moore tödlich verunglückt ist. Da war natürlich dann auf den Tribünen miese Stimmung. Aber den Rennfahrern, die gerade ihr Rennen gefahren haben, hat man es nicht gesagt. Die sind dann die Top 3 nach diesem Finallauf, inklusive des Champions, des neu gekürten Champions, aus ihren Autos rausgeklettert, haben sich rausgesteckt und haben erstmal Jubelposen gezeigt, bevor dann tatsächlich die Presseverantwortlichen der Teams gekommen sind, die kurz beiseite gezogen haben und denen ins Ohr geflüstert haben, du, pass auf, Greg Moore ist gerade tödlich verunglückt. Das sind zwei sofort in Tränen ausgebrochen. Also da habe ich mir auch gedacht, Leute, so geht das überhaupt nicht. Also wie gesagt, das war vor über 20 Jahren. Da hat man inzwischen sehr viel gelernt. Nur, dass tatsächlich sogar falsche Informationen rausgegeben wurden, wider besseren Wissens, ist völlig unentschuldbar. Und da habe ich, Eddie, mit euch ein bisschen mitgefühlt, weil ich habe gedacht, man, da mache sich zum Affen, kann nichts dafür, aber das sind die Informationen, die man bekommt und mit denen muss man arbeiten.
Ja, ich bin da auch bei Pecco Bagnaia, der zweifache MotoGP-Weltmeister, und Pecco Bagnaia ist nicht der Einzige, der weiß ja, wovon er redet, der hat auch klar gesagt, dass man dann das auf 10 Runden verkürzte Moto3-Rennen gar nicht hätte starten dürfen mit der Informationslage. Auch die MotoGP-Stars sind nicht informiert worden. Wie geht's jetzt eigentlich Noah Detwiler? Bei Ueda wusste man relativ schnell, okay, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Der war nicht in Lebensgefahr. Der hat eine gebrochene Hand, eine Gehirnerschütterung. Ist dann übrigens auch gestern dann an seinem 20. Geburtstag ausgeflogen worden nach Spanien, wird dort operiert. Also war es nicht ganz so schlimm, aber die Angst natürlich um Noah Detwiler, die hat da das ganze Fahrerlager gelähmt. Und ich weiß nicht, warum man dann das Moto3-Rennen noch gestartet hat, weil WM entschieden, Team-WM entschieden, also es geht vielleicht noch um die Vizemeisterschaft. Ja, warum mehr auch nicht, also hätte man wirklich, weil da hätte da auch wieder was passieren können. Und wir reden ja teilweise über 17-, 18-Jährige, die in der Moto3 fahren. Das habe ich nicht verstanden. Pecco Bagnaia hat das auch nicht verstanden. Und ich hoffe, das wird aufgearbeitet. Und ich hoffe, da wird drüber geredet. Wir werden es auf jeden Fall bei Sky auf jeden Fall tun, übernächstes Wochenende, wenn wir dann in Portimao auch wieder vor Ort sind mit Lisa Hofmann und Lukas Tulowitz. Da muss drüber geredet werden, damit sowas Fürchterliches, auch von der Organisation und von der Informationspolitik, Schreckliches nicht wieder passiert.
Eine Sache noch zur MotoGP oder generell in diesem Segment. Gerne beide dazu, aber der Voice, ich fange mit dir einfach an. Ich bin gestern im Auto gesessen und sogar bei Ö3 wurde in den Nachrichten berichtet, dass, ich glaube, Pira Mobility, ist es eine AG oder GmbH, jedenfalls, dass die nicht nur umbenannt wird, sondern auch nach Mattighofen. Ich weiß nicht, wo sie jetzt sind, aber sie ziehen wohl nach Mattighofen. Mhm. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die MotoGP-Präsenz von KTM?
Also wir haben hier schon berichtet, Eddie und ich, dass Pete Beirer vor vielen Monaten, als noch nicht ganz klar war, ob KTM als Motorradfirma, als zeitweise größte Motorradfirma Europas, ob die Kurve kriegen werden, wirtschaftlich, kommerziell, Aber da hat Pit Beirer schon gesagt, dass sie jetzt da nach Finanziers suchen, die ein bisschen helfen. Das gibt's bei anderen Motorradherstellern auch, dass man also nicht nur das Werk selbst dann Geld zur Verfügung stellt, das ohnehin und Manpower und klar die technische Entwicklung, sondern dass tatsächlich auch vom außerhalb des Hauses noch Geld versucht wird einzutreiben durch Sponsoren. Wir wissen, dass Red Bull da ja auch schon sehr viel getan hat und KTM über viele, viele Jahrzehnte jetzt sehr intensiv geholfen hat und dazu gebracht hat, dass die, egal wo sie eigentlich antreten, ja vorne mit dabei sind, haben gerade wieder die Enduro-Weltmeisterschaft gewonnen, haben die Motocross-Weltmeisterschaft gewonnen, bei der Dakar waren sie wieder vorne mit dabei. In der Moto3 stellen sie ohnehin das beste Motorrad. Das wird sich aber dann auch ändern, weil es einen neuen Tender gibt. Aber klar ist, das weiß auch Pit Beirer schon seit vielen Monaten. Die Information hat er früh schon bekommen von den neuen Chefs, die aus Indien kommen, die die gesamten Anteile der Pira Mobility tatsächlich aufkaufen. Da ist das letzte Wort noch nicht ganz gesprochen. Aus Brüssel muss da noch eine Zustimmung kommen, aber man hat schon signalisiert von der EU, dass es keine Hinderungsgründe gibt und es ist das normale Verfahren. Das wird noch ein bisschen dauern, ein paar Monate, aber dann wird das tatsächlich so sein. Es wird ein Teil der normalen Produktion, die natürlich in Österreich relativ teuer ist, wohl dann tatsächlich mehr und mehr nach Indien gepackt, weil es da einfach günstigere Löhne gibt. Aber die Motorrad-WM und der Motorsport-Einsatz ist schon ein bisschen geschrumpft worden. Statt bisher 8 Fahrer bei der Dakar wird bei der nächsten Dakar 2026 werden, glaube ich, nur noch 3 Motorradfahrer fahren. Statt 8 auf 3. Man hat den Kader also deutlich zusammengestrichen. Das gilt für andere Einsätze im Offroad-Bereich bei KTM auch. Und klar ist auch, dass man im Straßenrennsport auch wird sparen müssen. Aber klar ist auch, man ist auf der Suche nach Partnern. Man hat auf jeden Fall das Okay bekommen, weiterzumachen, den neuen Motor fertig zu entwickeln. Plus dann eben auch noch mindestens 3 Jahre Einsatz garantiert sind. Es wird was sich verändern. Es wird nicht mehr das ganz große Füllhorn sein, was ich gehört habe. Aber es wird sicherlich weitergehen und KTM wird im Motorsport bleiben. Das ist ja eine der Grundmarketing-Säulen, dass man ready to race ist. Das hat auch für diesen langen, großen Aufstieg und diesen irren Erfolg weltweit gesorgt. Und da will man nicht dran rütteln. Und ich finde, Eddie, das ist auch richtig.
Ja, das ist absolut richtig. Und wir haben ja auch mit der Übernahme von Günther Steiner beim Team von RW Porcheral, also die Tech-3-Mannschaft, das ist das zweite Team, was dem Werksteam gleichgestellt ist, was das Material angeht, aber eben in privaten französischen Besitz ist. Und RW Porcheral hat das Team ja an Günther Steiner und seine Investoren verkauft. Also das ist so der erste Finger zeigt, dass sich da schon was tun wird. Und das passiert im Übrigen auch noch bei anderen Teams in der MotoGP. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Das wird schon irgendwie weitergehen. Auch wenn die neuen indischen Investoren im Falle KTM angekündigt haben, dass sie sich erstmal die Unternehmensstruktur genau angucken werden und dass sie das nicht verstehen, dass so viel Verwaltung dabei ist. Und man redet da auch schon von großen, großen Einsparungen, die die neuen indischen Investoren vornehmen werden. Aber ich glaube, das bleibt erstmal so, dass KTM weiter den Motorsport betreiben wird. Johann hat es angesprochen, in der Moto3 wird sich ein bisschen was ändern. Da wird in 2 Jahren dann Yamaha der Einheitshersteller sein, der jetzt ja immer noch sehr, sehr teuren Moto3-Prototypen, das wird es dann nicht mehr geben. Also da wird man dann nochmal Geld sparen. Es wird Veränderungen geben, ja, aber ich glaube schon, dass der Motorsport in Orange ready to race weitergehen wird.
So. Und Günther Steiner, das Stichwort ist gefallen. Stefan Ehlen steht schon in den Startlöchern. Günther Steiner hat sich gefreut am Sonntagabend, hat sogar nach langer Zeit mal, wenn das denn selber ist und wenn das kein Fake-Account ist, hat sogar mal was getweetet. Darüber gleich nach einer kurzen Pause. Eddie, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Kurze Pause in der Big Show 733.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 733, weiter geht's mit Stefan der Voice Heinrich und mit Stefan Ehlen, Formel1.de. Servus, Stefan.
Servus.
Und ja, Günther Steiner war, wenn er es denn war, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht ein Fake-Account ist, weil wenn nur alle 6 Monate mal ein Twitter rausgehauen wird oder ein ein Post bei X, dann, ich bin mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls der Fake oder auch Real Günther Steiner hat sich über den vierten Platz von Olli Berman in Mexico City gefreut wie ein Schnitzel. Und ich glaube nichts, Stefan Edel, kann diese Freude beeinträchtigen, weil so oft ist Haas ja nicht in der Nähe der Podestplätze.
Also wenn man das historisch betrachtet, Haas ist ja seit 2016 dabei. Der letzte vierte Platz, der hat sich ereignet 2018. Das zeigt so ein bisschen die historische Dimension für Haas. So alle paar Jahre mal hat man die Chance, dass man so einen großen Erfolg landet. Und da muss man sagen, das war aller Ehren wert. Das hat der Oliver Berman rausgefahren. Er hat ein bisschen Glück gehabt in der Startphase, ja, aber auch sein Glück nimmt man da selbst in die Hand und sucht sich eben die Position auf der Strecke. Hat er gut gemacht, ist sauber durchgekommen und hat dann auch schnellere Autos hinter sich gehalten. Und da muss man sagen, das ist aller Ehren wert dann. Also ich finde, das war ein vierter Platz, nahezu aus eigener Kraft. Da kann man schon stolz sein.
Ja, weil doch ein paar renommierte Autos hinter ihm waren. Ich habe mir The Voice, als ich mir das Qualify angeschaut habe, und da kam, glaube ich, irgendwann mal der Funkspruch von Max Verstappen oder was im dritten freien Training. Irgendwann im Training sagt er, er hat vorne und hinten keinen Grip. Und da dachte ich mir, okay, Max, das kannst du irgendwem aber erzählen, aber nicht mir, weil ich bin Profi. Ich sehe natürlich sofort, du willst hier alle ein bisschen in die Irre führen, willst sie in Sicherheit wiegen, die Kollegen von McLaren. Aber offenbar hat der Red Bull an diesem Wochenende in Mexiko wirklich Probleme gehabt, was ja aus meiner Sicht erstaunlich ist. Hat man irgendeine Erklärung, warum das jetzt eben wieder so war, dass er eben nicht, also realistischerweise konnte er nie um den Sieg mitfahren?
Mhm. Ja, sie haben das relativ kleine Abstimmungsfenster diesmal wieder nicht getroffen. Es war jetzt 6-7 Grand Prix lang nicht der Fall. Da waren sie fabelhaft und haben tatsächlich mit dieser ständigen Weiterentwicklung, die sie tatsächlich als einziges der Top-Teams noch so betreiben, Red Bull, alle anderen haben sich schon aufs 226er-Auto konzentriert. Und das scheint tatsächlich auch ein Teil der Erklärung zu sein, warum McLaren in den letzten Wochen so gestrauchelt ist. Die haben das letzte Update vor ein paar Monaten gebracht und waren sich sicher, dass das reicht, mit ihrem bis zu diesem Zeitpunkt überlegenen Auto die WM nach Hause zu schaukeln. Dass dem nicht so ist, ist gut für den Sport, ist gut für uns, die drüber reden. Ist natürlich vor allem gut für die Riesenmillionen von Formel-1-Fans weltweit. Aber diesmal hat es nicht ganz so perfekt geklappt und das war tatsächlich vom ersten freien Training eigentlich auch schon ersichtlich, dass in Mexiko Max nicht ganz so unterwegs war. Er hat da ja auch schon Rennen gewonnen, also die Rennstrecke liegt ihm durchaus. Das hing auch sicherlich nicht zusammen mit der Meereshöhe, bei dem er immer wieder mal ja Teams und Fahrer hatten, die damit etwas mehr Probleme hatten. Aber diesmal muss man sagen, vor allem, und das ist, glaube ich, vor allem psychologisch ganz wichtig gewesen, Lando Norris, muss ich die Mütze ziehen, das war ein Auftritt nach Maß und eine gute Antwort auf die vielen, vielen Zweifler, die da in den letzten Jahren, letzten Monaten und letzten Wochen gekommen sind. Das war eine satte Ansage, sowohl im Qualifying unerschütterlich und zum richtigen Zeitpunkt maximale Leistung gezeigt, alles aus dem Auto rausgeholt, im Rennen dann auch. Das war jetzt erstmal ein Schlag zumindest zwischen die Rippen Richtung Oscar Piastri, bei dem ja lange Zeit es in diesem Jahr immer wieder hieß, dass er der Stabilere ist, dass er der Nervenstärkere ist, auch etwas kompromissloser im Umgang. Jetzt muss man sagen, Lando Norris, dieser fantastische Sieg dürfte ihm ordentlich Aufschwung gegeben haben, hat ihm nicht nur den Erfolg in Mexiko gebracht, sondern jetzt auch die WM-Führung. Und wir haben Stefan Ehlen und ich und viele andere Experten immer wieder auch darüber diskutiert, über die Papaya-Regeln. Aber bei dir, lieber Jens, bei Sportradio auch schon oft sind darauf eingegangen. Jetzt wird's für McLaren echt schwierig, sich zu entscheiden, welchen Fahrer man unterstützt. Das ist jetzt im Grunde fast nicht mehr möglich oder eigentlich nicht mehr möglich. Da hat man vielleicht ein bisschen zu lange gewartet, möglicherweise. Und ich würde dem Max, auch wenn es diesmal nicht ganz mit dem Spitzenplatz geklappt hat, der dritte Platz war bestimmt das maximal mögliche mit dem Paket. Ich würde ihn aber für die restlichen Rennen der Saison nicht abschreiben. Und der Abstand ist immer noch mal ein bisschen kürzer geworden, zumindest auf Piastri. Also das wird noch richtig munter, glaube ich.
Ja, Stefan Edel, suchst du ja aus. Magst du was der Oscar Piastri sagen? Es ist ja nicht so, dass er nur von Norris geschlagen wird, sondern er wird dann eben auch Rennverlauf hin oder her von Olli Berman geschlagen und wird dann nur Fünfter, was nach Platz 8 hat er, glaube ich, im Qualifying gehabt, immer eine Verbesserung war. Ja, fangen wir mal mit Oscar Piastri an. Glaubt man in der Szene, dass da zu viel Druck auf seinen Schultern lastet, dass diese Unbekümmertheit, die er vielleicht gar nicht gehabt hat, aber die mir ihm nachgesagt hat, jetzt weg ist?
Also ich glaube, es ist eine gewisse Unsicherheit definitiv vorhanden. Er hat ja das Auto zweimal weggeworfen in Baku, das war jetzt nicht so toll. Und irgendwie scheint das nicht erwischt zu haben mit dem Setup. Und das ist ganz kurios, dass er so daneben liegt, dass es halt wirklich 5/6 Zehntel sind. Wir bewerten bei motorsporttotal.com ja immer die Fahrer nach dem Wochenende und sagen da auch immer, so eine Grundformel ist halt mal ein Zehntel hin oder her im Qualifying. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Zehntel sind, dann geht schon Richtung, das ist dann eine Note weniger. Und wenn es dann im Bereich ist von Yuki Tsunoda, das ist so 6 Zehntel, 5 Zehntel. Das ist halt dann schon herb und das haben wir in der Form einfach nicht gesehen. Deswegen, das sind sehr große Fragezeichen, warum das bei Oscar Piastri jetzt 2 Wochenenden in Folge so dramatisch nicht funktioniert hat. Und das Schlimme aus seiner Sicht ist, er kann sich's eigentlich nicht erklären. Er hat nämlich vor Mexiko schon gesagt, ja, so ein bisschen was hat er verstanden. Ein bisschen Analyse hat er gegeben, dass da hier und da ein paar Schrauben anzuziehen sind im übertragenen Sinne und dann sollte das wieder in Ordnung sein. Aber dann war der Abstand mit 6 Zehnteln ja wieder so groß. Und dementsprechend, glaube ich, der ist sehr frappiert und irritiert, weil auf der anderen Seite Lando Norris ja wirklich ein Sahnewochenende hat. Und man merkt dem Oscar Piastri an, er beantwortet die Fragen natürlich ruhig und gelassen, so wie immer. Aber weil er halt eben nicht sagen kann, warum ist das jetzt gerade so, das macht, glaube ich, für ihn extrem auch schwierig. Und solange er da keine Antworten kriegt, solange wird es natürlich weiter problematisch sein für ihn. Also ganz klar, der Lando Norris ist jetzt im Aufwind. Seit einigen Wochen hat er immer aufgeholt und jetzt dieser überaus dominante Sieg. Also da kippt die Favoritenfrage gerade sozusagen in Richtung Lando Norris und Oscar Piastri. Ja, man kann einfach keine Prognose abgeben, weil man einfach nicht weiß, findet er jetzt die Antworten, findet er wieder den Anschluss oder halt eben nicht. Und ja, also er hat mit Mark Webber natürlich einen Manager, der kennt solche Situationen, der weiß, um was es da geht, was auf dem Spiel steht und er weiß auch sicherlich beruhigend auf den Piastri einzureden, aber es hilft alles nichts, wenn die Leistung auf der Rennstrecke nicht stimmt und das tut sie einfach nicht.
Liebe japanische Zuhörer, lieber Yuki Tsunoda, ich weiß, du hörst uns zu, aber es ist wahr, wenn jemand so schlecht fährt wie du, dann hat er ein Problem. Das
ist so.
Müssen wir leider so sagen, ja, in diesem Zusammenhang. Was auch ein kleines bisschen für Diskussionen gesorgt hat, der Voice, ich weiß nicht, ob das auch bei euch Experten so war und ist, warum das Rennen mit dem Virtual Safety Car zu Ende gefahren wurde. Ich meine, Max war jetzt nicht so weit, es war weniger als eine Sekunde, die er hinter Charles Leclerc war. Gibt's da in der Szene ein bisschen ein Grummeln drüber oder ist da everybody fine with it?
Es gibt ein bisschen Grummeln drüber, aber ich glaube, die Rennleitung hat tatsächlich gedacht, dass der qualmende Wagen von Carlos Sainz, dass das wirklich ein größeres Feuer sein könnte. Und dann hat man halt aus Sicherheitsgründen reagiert. Ich glaube tatsächlich, das ist das Red Bull-Lager, bei dem es vor allem grummelt, weil ich bin mir ziemlich sicher, Max hätte den Leclerc noch gekriegt, hätte damit Platz 2 geholt. Das sind natürlich am Ende auch wieder ein paar Punkte, die am Ende der Saison vielleicht fehlen könnten. Aber dass Sicherheit vorgeht, wir haben es ja gerade im ersten Block bei der Motorrad-WM gesehen, an Noah Detwiler, José Antonio Rueda, Sicherheit im Motorsport, das muss man an erster Stelle sehen. Da noch groß Zeit lassen, kurz vor dem Schluss des Rennens und zu sagen, ist es wirklich ein Feuer, soll man erstmal vorsichtiger, soll man es weiterlaufen lassen. Die Rennleitung hat reagiert, es war in diesem Fall überreagiert, nicht notwendig gewesen. Aber es ist auch eine Sache von Sekundenbruchteil und dann besser im Sinne der Sicherheit, zumindest so sehe ich das. Wir haben eine Menge Beispiele auf 2- und 4-Rädern, wo man manchmal fehlerhaft über Entscheidungen der Rennleitung diskutieren muss oder musste, wie jetzt leider ja auch beim Malaysia Grand Prix der Motorräder. Insofern ist es für mich eigentlich okay und kein großes Drama. Stefan, siehst du es auch so?
Also diese VST Phase zum Schluss. Die Fahrung ist in Ordnung, wenn der Auto halt nicht hinter der Barriere steht und wenn Sportwarte dann auf die Strecke oder auf vor die Leitplanke treten müssen, dann ist das völlig in Ordnung. Was aber nicht in Ordnung ist, dass Liam Lawson nach seinem Boxenstopp in der Anfangsphase in Kurve 1 reinbrettert und da laufen Sportwarte auf der Strecke unter doppelt gelb. Und insofern, wenn die Rennleitung danach sagt, ja, da hinten beim Zwischenfall am Ende, da mussten wir das machen, dann hat es beim Anfang gepennt, muss man ganz klar sagen. Also da hat nicht viel gefehlt. Das waren ein paar Sekunden hin oder her oder vielleicht sogar wirklich nur eine Sekunde. Und das wäre ganz böse ausgegangen. Und das hat man in der Historie alles schon erlebt, ne? Oh, auch ja. 1977, Tom Price. Der wurde eben von dem Feuerlöscher erschlagen, weil er einen Sportwart über den Haufen gefahren hat, blöd ausgedrückt. Und der Sportwart ging über die Rennstrecke, was er nicht hätte tun sollen. Das wurde verdeckt von Hans-Joachim Stuck vor ihm. Und der Tom Price konnte einfach nicht mehr ausweichen. Und so eine ähnliche Situation, ohne anderes Auto, aber auch der Liam Lawson kommt um die Ecke, der sieht nicht, dass da Leute sind. Der sieht sie erst in dem Moment, wo er halt sein Auto wieder gerade zieht. Und da wäre es viel zu spät gewesen. Also das ist der eigentliche Skandal von Mexiko, dass die Rennleitung das nicht bemerkt hat. Man hat offensichtlich nicht gerafft, dass der Lawson zum Boxenstopp abbiegt und hat die Leute auf die Strecke gelassen und hat es dann nicht verstanden, sie rechtzeitig zurückzurufen. Also da kann man vom Glück reden, dass das gut ausgegangen ist.
So, da sage ich aber 1977, bei aller Liebe, da war die Formel 1 nicht so durchtechnologisiert, wie sie jetzt ist. Ja, da waren die Fahrer nicht so gut verbunden mit der Box, wenn überhaupt. Aber das 2025, dass sowas passiert, der Voice, das ist eigentlich, es ist zum Haare raufen, wenn ich noch welche hätte.
Ja, aber auf der anderen Seite, wir haben es ja gerade gesehen, auch in dieser hochtechnologisierten Zeit passieren einfach Fehler. Gerade eben nochmal Beispiel MotoGP, dramatisch, dass dann tatsächlich nicht nur Fehlentscheidungen stattfinden, sondern dass dann sogar eine falsche Informationspolitik in der Königsklasse rund um die Motorrad-WM also passiert. Das ist schon unentschuldbar und das muss man tatsächlich sagen. Gott sei Dank ist das alles sehr, sehr viel besser geworden. Und Gott sei Dank wird auch sowas mit Sicherheit noch Formel 1 intern aufgearbeitet werden, wie es dazu kommen konnte. Wir haben vorhin schon ausführlich mal gesagt, Motorsport can be dangerous und das kann es auch. Es sind wahnsinnig viele Leute involviert bei so einer Organisation und irgendwo macht einer einen kurzen Nap, ist kurz 2 Sekunden nicht ganz konzentriert am Funk und sofort kann was passieren. Also es war ein Hallo Wach und möglicherweise auch, dass wir am Anfang einen Riesenschreck selber bekommen haben in der Rennleitung, dass das passiert ist mit Liam Lawson, dieser Skandal. Deswegen waren sie aber im weiteren Verlauf des Rennens dann vielleicht besonders sorgsam und haben gesagt, okay, irgendein größerer Fehler dieser Art sollte uns nicht nochmal passieren. Aber ich glaube, das Virtual Safety Car war völlig in Ordnung. Am Ende, dass Red Bull und Max Verstappen sich ein bisschen ärgern, verstehe ich. Ist aber part of the game. Mal hast du Glück und mal hilft dir tatsächlich auch eine Entscheidung der Rennleitung. Wir hatten ja am Anfang des Rennens eben auch, das war auch ein Diskussionspunkt bei Mexiko Grand Prix, dass doch ein paar Fahrer in Kurve 1 immer wieder Rasenmäher gespielt haben und die Strecke abgekürzt haben. Lewis Hamilton hat tatsächlich dann einmal auf der Rennstrecke eine Strafe bekommen. Da hat sich jetzt Ferrari furchtbar drüber aufgeregt, dass das überhaupt nicht angemessen seien, die 10 Sekunden, wo doch eine Menge andere Fahrer, unter anderem eben auch Max Verstappen, gleich nach dem Start durch die Wiese gerade ausgefahren ist. Es ist aber nicht ganz vergleichbar, weil Max Verstappen hat dann tatsächlich ein paar Fahrzeuge vorbeigelassen, eben nicht eine Strafe zu kassieren. Er hat natürlich gesehen, okay, ich schaffe das nicht. Die waren 4 wide, 4 nebeneinander. Und dann nach rechts abbiegen funktioniert nicht. Also ist er geradeaus durch die Wiese, hat dann beim Einfädeln tatsächlich aber geguckt und hat da keine Position gewonnen. Deswegen die unterschiedliche Sanktionierung ist, glaube ich, in dem Sinne einigermaßen transparent und nachvollziehbar, war es zumindest für mich.
Okay, dann habe ich eine Frage habe ich noch, weil Lewis Hamilton eine schwierige Saison hat, Stefan Ehlen, der aber hat ein sehr, sehr gutes Qualifying hingelegt mit dem 3. Platz und hat aber dann nur den 8. Platz belegt. Darf man trotzdem sagen, Lewis, es kommt Charles Leclerc immer näher, der 2. geworden ist, oder muss man sagen, eben nicht, weil Training ist das eine, Rennen ist das andere.
Nee, also die Form der jüngsten Wochen, die deutet schon darauf hin, dass er sich allmählich da heimisch fühlt im Auto und dass das grundsätzlich funktionieren kann. Und im Rennen, das hat er sich ein bisschen verbaut mit dem Duell mit Max Verstappen, weil ansonsten sehr wahrscheinlich wäre er 3. geworden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er den Platz hätte verteidigen können. Das hätte funktionieren können, dann hätte er sein Podium endlich gehabt. Und so ist es halt wieder so, dass die Fragen kommen, naja, wann klappt's denn endlich mit dem ersten Podium? Und ich fürchte, Mexiko war schon so eine richtig gute Gelegenheit, um das zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz, der Speed ist da. Die große Frage bleibt aber halt dann, wie Ferrari 2026 aus den Startlöchern kommt, weil um nichts anderes geht es dem Hamilton ja, dass 2026 halt nochmal eher um Siege und möglicherweise um den Titel kämpfen will. Und wenn halt Ferrari das vielleicht verbockt, dann wird es natürlich schwierig. Aber Stand jetzt muss man sagen, es hat lang gedauert, wie übrigens auch bei Carlos Sainz bei Williams. Aber der Ferrari scheint so zu sein, dass der Hamilton damit umgehen kann und umgekehrt kann also der Ferrari jetzt auch sagen, okay, jetzt sind zwei Leute da im Team, die wirklich konstant hier gute Ergebnisse einfahren. Beim Hamilton zumindest im Qualifying, aber ich bin mir sehr sicher, das wird er im Rennen auch bald noch hinkriegen.
Gut, und die nächste Chance hat er in Brasilien, da sprechen wir dann nächste Woche drüber, nicht mehr in Rio Jacarepaguá, draußen bei den Krokodilsümpfen, um Heinz Brüller nochmal kurz, wie jedes Jahr, zu zitieren. Danke, Stefan der Voice Heinrich, danke Stefan Edeln in der Big Show 733. Wir machen eine ganz kurze Pause.
Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
He's all by himself. Fires into the end zone. Touch! Touchdown! No! No! And he's got a touchdown. He is Houdini. What a play. Oh, he's got the first down. How about Roethlisberger? Wow.
Big Show 733, Renners NFL Rundown. Andreas Renner also wieder in der Leitung. Und Andreas, ich weiß, genau dein Thema. Genau dein Thema. Aber hier und da muss eine kleine Stilkritik sein. So, here we go. Die Pittsburgh Steelers, sind diese Trikots, mit denen sie natürlich, es war so klar, dass sie mit diesen Trikots gegen die Packers, vielleicht hätten sie ja mit anderen Trikots verloren, aber mit diesen speziellen Trikots gegen die Packers verlieren, würdest du dir unter die Top 5 der hässlichsten Trikots der Geschichte einreihen?
Ja, finde ich super, dass wir direkt mit dem heißesten Football-Thema einsteigen, nämlich wie sehen die Trikots von den Steelers aus? Wenn du mich fragst, ja, die sind hässlich. Das sind halt Throwback-Uniformen aus dem Jahr 1933, als die Standards dann noch ein bisschen anders waren. Was ich aber gelesen habe, habe ich jetzt extra nochmal nachgeguckt, weil du danach gefragt hast. Ja, also die Farbe, die ich als gelb bezeichnen würde, wird von der Marketingabteilung der Steelers als Gold bezeichnet. Klingt gleich schon mal viel, viel besser. Und wenn du jetzt fragst, ob dieses Trikot zu den hässlichsten in der Geschichte gehört, die Dinger sahen damals alle so aus. Die NFL gibt's ja seit 1920. Das waren die ersten 15 Jahre. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man da nicht eigentlich sogar noch mit Lederhelmen gespielt hat, 1933. Jedenfalls hübsch waren die Trikots alle nicht. Und vor allen Dingen waren es ja keine richtigen Trikots, sondern das war nach heutigem Maßstab, war das halt schwere Baumwollkleidung, die vor allen Dingen, wenn es geregnet hat, sich dann auch noch vollgesogen hat mit Feuchtigkeit und unangenehm zu tragen waren. Also die Zeiten sind lange vorbei und ich wundere mich bei diesen ganzen Throwback-Trikots, und wir haben ja jetzt in dieser Saison schon viele aus den 70ern gesehen, wie viele Leute sich darüber freuen, die Trikots zu sehen, bei denen ich mich noch sehr gut dran erinnern kann, dass die irgendwann in den 90ern oder in den Nullerjahren geändert wurden, weil sie alle blöd fanden. Zum Beispiel die Tampa Bay Buccaneers, der D'Artagnan auf weißem und teilweise rosa Trikots, je nachdem, ob sie daheim oder auswärts gespielt haben. Also dieser D'Artagnan. Damals hat man gesagt, das ist ein Symbol dafür, dass die Buccaneers kein ernstzunehmendes Footballteam sind. Heute schwärmen alle von den Dingern, aber so ändert sich die Zeit. Und das ist das Problem mit der Stilkritik. Die Stilkritik ist auch immer wieder sehr stark von der zeitlichen Umgebung geprägt, in der man sie macht. Und was halt früher total out war, ist dann halt irgendwann mal wieder in. Mode ist halt zyklisch. Vielleicht kommt der Punkt, Jens, wo die Trikots der Pittsburgh Steelers vom vergangenen Wochenende wieder der heißeste Scheiß sind. Aber ich stimme dir zu, heute ist noch nicht dieser Tag.
Okay, jetzt zum Sport. Also Josh Allen, der Quarterback der Buffalo Bills, hat Cam Newton in einer ganz bestimmten Kategorie überholt. Und diese Kategorie ist Spiele mit jeweils einem geworfenen und einem gelaufenen Touchdown. Da hat Josh Allen jetzt 46. Wie viel sollte man auf diese Statistik geben?
Naja, wir wissen ja, in der NFL gibt es mehr Statistiken als wahrscheinlich in jeder anderen Liga der Welt. Man kann über diese Flut an Statistiken natürlich geteilter Meinung sein. Was es einem aber natürlich sagt, ist, dass Josh Allen jemand ist, der herausragende Qualitäten hat als Läufer und als Passer. Mehr noch als ein gewisser Cam Newton, der auch gute Jahre als Passer hatte, aber zumindest mal in seinen späteren Jahren, als er dann auch Probleme mit der Schulter hatte, da war wirklich nichts mehr davon zu sehen. Und deswegen, es ist halt einfach nur ein Zeichen, dass Josh Allen zu den Besten seiner Zunft gehört. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen, hätte man vielleicht auch ohne die Statistik gemerkt, aber es bestätigt halt nochmal das, was uns unsere Augen sowieso gesagt haben. Und letzten Endes geht's bei Statistiken immer darum, es muss eine Mixtur sein aus, was steht auf dem Zettel. Und was sehe ich, wenn ich mir die Spiele angucke? Und wenn man das zusammenfügt, dann wird ein Schuh draus.
Unglaublich aber wahr. Die Jets explodieren offensiv und gewinnen am Ende sogar mit einem Trickspielzug. Sollte man sich die Jets eigentlich nur noch aus diesem Grund ansehen, Andreas, weil es eh schon egal ist und man auf pure Unterhaltung hoffen darf?
Naja, also, wenn du die Reaktion der New York Jets gesehen hast und die ihres Trainers Aaron Glenn, ich habe nicht den Eindruck, dass es für die egal ist, weil das ist eine Mannschaft im Neuaufbau mit einem neuen Trainer, wo die Hoffnung da war, dass die relativ schnell kompetent sein werden. Und da gab es auch zu Saisonbeginn ein paar hoffnungsvolle Zeichen, punktereiche Spiele, wo man überrascht war, wie gut sie ausgesehen haben in der Offense, aber es gab auch hoffnungslose Partien, wie vor zwei Wochen, glaube ich, das Spiel in London, wo sie 9 vollständige Pässe hatten und 9 Sacks kassiert haben. Ich meine, was halt passiert ist, ist, Justin Fields hat den Preis dafür bezahlt, dass er bei seiner ungefähr 4. Chance in der NFL weiterhin keine konstanten Leistungen bringt. Er ist ja schon auf die Bank gesetzt worden, dann ist der Backup verletzt, er kam zurück, hat jetzt ein gutes Spiel gemacht und hat sein Team zum Sieg geführt. Und ja, wenn die regelmäßig 40 Punkte mit dieser Offense produzieren, was sie uns erstmal noch zeigen müssen, dass das nicht nur ab und zu mal klappt, sondern dass sie regelmäßig, 40 ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber 25 bis 35 produzieren, dann haben die Jets was erreicht. Und für die Jets geht sowieso nicht um diese Saison. Es geht darum, den Grundstein zu legen für die nächsten Jahre. Und die Fragen, die man sich zum Beispiel stellt, ist, können wir mit Justin Fields in die nächste Saison gehen? Auch nach diesem Sieg würde ich sagen, die Antwort ist immer noch nein. Aber er hat ja noch mehr als eine halbe Saison, und um uns vom Gegenteil zu überzeugen.
Eins weiter zum Titelverteidiger. Ist Saquon Barkley immer noch, Andreas, der wichtigste Spieler bei einem Titelanwärter, also bei den Titelanwärter-Teams? Mit anderen Worten, sind die Eagles derart offensiv abhängig von ihm, von Saquon Barkley, wie keine andere Mannschaft, die sich eben eine Chance auf den Super Bowl ausrechnet?
Naja, so gut Saquon Barkley ist, und wir reden hier vom besten Offense-Spieler der vergangenen Spielzeit, der wichtigste Spieler bei den Philadelphia Eagles, wo man dann sagen würde, ohne den geht nichts bei Philadelphia, ist er ganz sicher nicht, weil die Eagles halt eins der talentiertesten Teams der Liga sind. Und als eins der talentiertesten Teams dieser Liga haben sie ja zum Beispiel AJ Brown und Devontae Smith auf der Receiver-Position und Dallas Goedert als Tight End. Das sind alles Top-Spieler auf ihrer Position in der Liga. Und Jalen Hurts ist vielleicht kein Superstar-Quarterback, aber auch einer, der zumindest an guten Tagen mit den Besten mitspielen kann. Deswegen, nein, das ist ja das Tolle bei den Eagles, deswegen gehören sie ja immer noch zum Kreis der Super Bowl-Anwärter. Die haben so viele Optionen in ihrer Offense, dass sie nicht von einem Spieler abhängig sind.
Wir haben mit der Malaise der Steelers begonnen, Andreas, jetzt in der Division die Ravens schlagen mit den Bears eigentlich eine gute Mannschaft. Gibt's da, also diese AFC North, sie dünkt mich sehr, sehr schlecht zu sein. Gibt's da für die Ravens vielleicht doch noch eine Chance, die AFC North zu gewinnen?
Okay, als erstes fällt mir bei der Fragestellung auf, du sagst, die Bears sind eine gute Mannschaft. Ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, dass wir das schon ernsthaft sagen können. Wir können sagen, die Bears sind eine bessere Mannschaft als in den vergangenen Jahren. Aber die sind auch auf einer Reise, auf der sie mehr Konstanz in der Offense suchen. Und das ist von Woche zu Woche doch häufig noch sehr unterschiedlich, was wir zu sehen bekommen. Also das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ja, es gibt noch eine Chance für die Ravens, weil Thursday Night möglicherweise, vielleicht, man weiß es nicht genau, Lamar Jackson zurückkommt. Und wenn Lamar Jackson zurückkommt, kann es gut sein, dass per Knopfdruck dieser Offense wieder deutlich besser funktioniert, als wir das zuletzt gesehen haben. Und die Chance in der AFC North ist auf jeden Fall da, weil sie liegen aktuell zwei Spiele hinter den Pittsburgh Steelers und spielen noch zweimal gegen Pittsburgh. Wenn sie also Pittsburgh zweimal schlagen, dann sind sie gleich auf mit ihnen, dann kommt es auf die restlichen Ergebnisse an. Der entscheidende Punkt ist, die Baltimore Ravens haben noch alles in der eigenen Hand. Es ist noch nichts passiert, was sich nicht wieder gut machen lässt, weil wenn man dann die AFC North gewinnt, ist man ja auf jeden Fall in den Playoffs. Und wenn bis dahin vielleicht auch einige der anderen verletzten Spieler wieder zurückgekommen sind, dann gibt's ja vielleicht eine Chance, tatsächlich in den Playoffs auch den einen oder anderen zu ärgern.
Ja, und wie immer hinten raus die Frage, die Must-See-Games zum Wochenende, Andreas. Was darf man auf keinen Fall versäumen?
Tja, Must-See-Games vom Wochenende. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht lange um den heißen Brei drumherum reden, weil Sonntagabend, 22.25 Uhr, Bills gegen Chiefs. Viel mehr muss man nicht wissen. Also das ist auf jeden Fall eine der Top-Begegnungen. Und Mahomes gegen Josh Allen ist auf jeden Fall immer etwas, was man sich anschauen sollte. Insofern ist das natürlich der absolute Headliner. Es gibt aber auch noch andere interessante Spiele. Die Colts zum Beispiel in Pittsburgh. Die Colts derzeit das beste Team der AFC. Nicht die Chiefs, nicht die Bills. Und jetzt dann also der Test auswärts. Mal sehen, ob die Steelers sie da ärgern können. Und was ich auch noch ganz reizvoll finde, da sind wir dann in der NFC North, die Lions gegen die Vikings. Auch das ein interessantes Spiel, vielleicht nicht ganz so interessant, wie es vor ein paar Wochen gewesen wäre, weil die Vikings ja zuletzt auch aufgrund von Verletzungsproblemen nach der Quarterback-Position eher durchwachsen gespielt haben. Aber das ist natürlich auch ein wichtiges Spiel und eins, das bestimmt viele Football-Fans interessiert.
Das war's bei Renners NFL Rundown. Danke, Andreas, für diese Woche. Schaut euch einfach alles am Wochenende an. Wir hören uns nach einer kurzen Pause in der Big Show 733 wieder.
Hallo, hier ist Gina Lückenkämper und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, ich sitze hier in Kitzbühel mit Blick auf den Hahnenkamm und was soll ich euch sagen, jetzt müssen wir über Skifahren sprechen. Wir tun das in der Big Show 733 mit Lukas Zara. Servus Lukas.
Hallo.
Und mit Tom Heberlein. Servus Tom.
Servus.
Tom, ich weiß nicht, ob du dem Lukas auf Blue Sky folgst, aber er hat das einzig Richtige dort abgesetzt am Samstagnachmittag, nämlich Julia Scheib ist jetzt schon Sportlerin 2026 in Österreich, weil sie nach 9 Jahren wieder mal einen Sieg für die Österreicher im Riesentorlauf eingefahren hat. Aber Lukas, dann bin ich natürlich wahrscheinlich Trainer oder Motivator des Jahres 2026, weil seit ich gesagt habe, Julia Scheib muss mehr als eine Disziplin fahren, ist sie plötzlich Siegläuferin im Riesentorlauf. Siehst du diesen kausalen Zusammenhang auch?
Puh, also ich habe dich schon gern. Aber ja, ich sehe es jetzt noch nicht. Vielleicht muss man das noch einmal später erklären. Aber es war ein herrlicher Saisonstart natürlich. Man hat dem Ganzen schon ein bisschen, dem ganzen ÖSV-Apparat schon ein bisschen angesehen, dass da große Erleichterung da ist und dass das irgendwie dem ganzen Verband Auftrieb gibt. Natürlich so eine Jubelmeldung, vor allem dieser erste Durchgang, wo sie ja fast 1,3 Sekunden Vorsprung gehabt hat, in beiden Durchgängen im Steilhang wirklich exzellent gefahren ist, sehr, sehr cool. Ja, die hat einen Lauf, die hat auch einen neuen Kopfsponsor jetzt in der neuen Saison. Das hebt richtig an, diese Karriere. Hat gesagt, ja, hat sich fast zu einfach angefühlt sogar. Waren ja ein bisschen eigene Bedingungen, auch mit Neuschnee, hat sich dann auch langsam angefühlt auf der Piste. Es gibt dann noch vielleicht diesen Zusammenhang, vielleicht ist der kausal ein bisschen größer als bei dir, Jens, dass es da auch noch einen neuen Trainer gibt für diese Sparte Riesenstar, und der Martin Sprenger. Ich sage jetzt nicht, dass da schon wieder ein Mann dafür zuständig ist, dass da die Frauen jetzt einen Erfolg gefeiert haben, aber er hat erzählt, dass, wie er zum Team gekommen ist, die Stimmung sehr schlecht war. Mhm. Und dass sich das innerhalb von ein paar Wochen, Monaten doch ein bisschen zum Besseren gewendet hat. Und bei der Julia Scheib selber, die hat gesagt, hey, es fühlt vollstes Vertrauen in das Material, in das Ganze, sie kann da wirklich voll attackieren und vielleicht sogar ein bisschen sich zurücknehmen. Ihr Problem war eher, dass sie ein bisschen über die 100% hinausgegangen ist, ihr dann Fehler passiert sind und jetzt haben ihr irgendwie 80-90% auch gereicht sogar und plötzlich läuft es dann richtig gut. Also es war ein cooler Auftakt an diesem Samstag, ja.
Tom, darf ich jetzt nur noch ganz kleines bisschen Wasser in den Wein schütten, dass wenn Federica Brignone nicht dabei ist, ja, dass sich vielleicht, weil Brignone im letzten Jahr ja wirklich im Riesentorlauf die beste Läuferin war, mit doch einigem Abstand, dass sich dann der Rest eben denkt, ich muss jetzt eben nicht so, oder dass sich jemand wie Julia Scheib denkt, die natürlich eine fantastische Skifahrerin ist, jetzt muss ich eben nicht 120% geben, was natürlich rechnerisch gar nicht möglich ist, aber ich muss eben nicht mehr riskieren, als gut tut. Kann man da vielleicht, nein, gut, bitte. Okay.
Ganz ehrlich, wenn eine Alice Robinson mitfahren, wenn eine Michaela Schifrin mitfährt, wenn eine Paula Molzer mitfährt, ich meine, das ist jetzt keine Laufkundschaft. Und dass die aggressiv zu Werke gehen, dass die ja im Training schon so brutal aggressiv zu Werke gehen, dass die, dass alle, die da mal zugucken oder die da auch mal mittrainieren, alle nur echt Bauklötze staunen. Naja, also das glaube ich nicht. Natürlich ist es, kann man immer sagen, die Beste der vergangenen Saison war nicht dabei, aber das muss man jetzt Julia Scheib nicht zum Vorwurf machen. Erstens nein, das. Anna. Und zweitens mal, wie gesagt, da laufen noch genügend qualitativ hochwertige Frauen durch die Gegend, die du auch erstmal schlagen musst. Also das ist schon alle Ehren wert, wenn sie da ja dann doch auch nach zwei Läufen mit fast 6 Zehntel Vorsprung gewinnt. Das ist schon stark.
Ja. Lukas, ansonsten, wenn wir jetzt nur noch auf das österreichische Team mal kurz schauen, also Tom, fragen wir dann natürlich gleich zu Emma Eicher. Bei den Österreichern habe ich halt den Eindruck, dass Stefanie Brunner sich schon auf dem Weg in den Sonnenuntergang befindet. Ich habe bei der immer so, die probiert sie immer und dann höre ich nach dem Rennen immer, ein paar gute Schwünge waren dabei. Das hört man halt gerne und oft. Das wird den ÖSV-Läuferinnen offenbar gesagt und den Läufern auch, damit es jetzt nicht so negativ ist. Katharina Linsberger ist auch nicht gut gefahren. Gibt es da jetzt eine ganz, ganz klare Rangordnung im österreichischen Riesentorlauf-Team oder gab es die eh schon im letzten Jahr auch?
Ja, würde ich so sagen. Also Julia Scheib gehört zur Weltspitze. Grundsätzlich, die Hoffnung ist ja da. Hey, wir haben da eine im Training, die wirklich, wenn man bei der dran ist, dann ist man insgesamt auf der ganzen Welt richtig schnell. Ich weiß nicht, ob es im Training anders ausschaut. Katharina Liensberger, die zum Beispiel eine Markenkollegin ist von der Julia Scheib, der sieht man an, dass da überhaupt kein Vertrauen da ist, dass man da überhaupt nicht, die war ja schon mal, die hatte sogar schon eine WM-Medaille im Riesensalon, die war schon mal dort ganz vorne. Auch, ich glaube, bei Rossignol sogar 3 unter den ersten 6 bei den Frauen. Also grundsätzlich dürften die gutes Setup haben, aber das klappt bei der Liensberger überhaupt nicht. Steffi Brunner, ja, gute Fahrt bis Mitte vom Steilhang, also würde man sagen, ein halber Durchgang war wirklich sehr gut und dann überkreuzt sie mit den Skiern und auf einmal ist komplette Unsicherheit dabei. Die hadert, da kann man auch ein bisschen zuhören dabei, die hat nämlich auch drüber gesprochen, hey, das ganze vergangene Winter war irgendwie, ist ja auch, wollte sie irgendwie abhaken, wollte sie vergessen machen, die hätte, also da, ich erkenne da ein Feuer in ihr, das will ich glaube ich sagen. Das ist schon noch da. Die probiert wirklich alles. Ja, es schaut halt nicht gut aus, leider. Und vielleicht ein kleines Erfolgserlebnis. Nina Astner, bestes Weltcup-Ergebnis. Gut, das ist irgendwie ein 24., 25. Platz. Ja. Aber die hat einen Stock verloren und den zweiten Stock hat sie sich gebrochen während der Fahrt im ersten Durchgang und ist trotzdem im zweiten kommen. Da sage ich, hey cool, das muss doch Auftrieb geben, wenn du das ohne Stock schaffst, die letzten 15 Sekunden, dann wird's ja, ja, hoffentlich kann sich die vielleicht etablieren, ja, da in der zweiten Reihe und vielleicht ein bisschen zur Julia Schreib aufschließen.
Tom, war das 1982, als Erwin Resch als Nummer 1 gestartet im WM-Abfahrtslauf seinen Stock verloren hat und dann Dritter geworden ist. Ich weiß, dass H.D. Weirath der Weltmeister geworden ist. Ich weiß auch, dass Erwin Resch Dritter geworden ist. Und erstens, es gibt viel zu wenige Erwins im Skiweltcup, ist mal das Erste, aber ich glaube, der hat da, glaube ich, den Stock verloren. Aber jetzt zu Emma Eicher.
Hat er übrigens.
Hat er, ja?
Ja, ich bin leider schon so alt, dass ich das weiß.
Ja, ich auch. Ich kann mich sogar noch ans 73er Rennen in Schlatten erinnern, wo sie diese Strohballen hatten, wo es das Österreicher Eck gegeben hat, wo es alle Österreicher rausgeschmissen hat. Zu Emma Eicher, die super Super-G fährt, die super Abfahrt fährt und die auch sehr gut Slalom fährt. Und das Gleiche hat man immer über Maria Höfl-Risch sagen können. Und auch die war im Riesentorlauf irgendwie, das war die einzige Disziplin, wo es bei ihr nicht so richtig gefunzt hat. Und da sagt man doch eigentlich, Tom, der Riesentorlauf ist die Grundlage für alles andere. Bring mir diese beiden Dinge zusammen.
Boah, mein lieber Schwan. Ich kann sie dir nicht zusammenbringen, weil das ist halt einfach, ja, es ist schwierig. Also sie hat offensichtlich große Probleme im Steilen, beim Riesenslalom, beim Slalom auch ein bisschen, deswegen freut sie sich ja auf Levi. Aber so genau, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich das nicht erklären. Also sie hat eigentlich, ja, bestätigen ja auch alle Trainer, sie hat ein gutes Skigefühl, sie fährt sehr intuitiv Ski, aber das lässt sie gerade bei einem Riesenslalom ein bisschen im Stich. Die genauen Gründe, muss ich ganz ehrlich sagen, da müsste man jetzt wahrscheinlich eine abendfüllende Sendung mit 1000 Trainern oder so machen. Aber ja, mein Gott, es reichen auch 3 Disziplinen, um den Gesamtweltcup zu gewinnen. Irgendwann.
Nein, nicht irgendwann. Ich glaube, dass sie in diesem Jahr schon Kandidatin ist. Glaubst du nicht?
Nein, das glaube ich nicht. Dazu ist sie einfach noch nicht konstant genug, muss ich sagen. Du musst ja, also wenn du den Gesamtweltcup gewinnen willst, dann brauchst du ja schon eigentlich 3 Disziplinen. Und du brauchst 2 Disziplinen, in denen du Siegläuferin bist. Oder zumindest regelmäßig aufs Podium oder die Top 5 fährst. Sonst sammelst du nicht genügend Punkte, weil ja, ab Platz 5 fällt sie dann doch rapide ab, was die Punkte angeht. Und dann hat sie noch den Slalom. Das kann sie auch sehr gut. Aber sie ist noch nicht konstant genug, finde ich, um das jetzt schon zu machen. Glaube ich nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber mir wäre es lieber, sie holt erstmal eine Medaille bei Olympia und über den Gesamtweltcup gehen wir später.
Ja, das ist ja quasi der richtige Übergang zu den Männern, wo Marco Schwarz, also was war das, was wir im Ziel gesehen haben, als der Blackie im zweiten Durchgang ins Ziel gekommen ist? Lukas, war das die pure Freude oder war es auch zu 50% einfach Erleichterung, dass er da wieder vorne mit dabei ist?
Naja, bei ihm war es sogar mehr Freude, glaube ich. So laut, wie der gejubelt hat im Ziel, das kommt ganz, ganz selten vor, finde ich auch ganz, ganz fein. Hat dann auch gesprochen von einem sehr zarten Jahr, also vergangenen Winter, das war so Comeback-Winter nach Kreuzbandriss, nach seinem zweiten Kreuzbandriss. Und er hat jetzt schon zum zweiten Mal ein bisschen länger gebraucht. Ja, er hat immer dieses eine Jahr dann gebraucht, wo es noch nicht gut gelaufen ist. Und dann ist er da. Und jetzt hat er tatsächlich an Marco Odermatt im Riesenslalom durchaus fordern können. Und ja, der hat dann auch Einblicke gegeben, wie es ihm so gegangen ist. Also dass dem im ORF die Tränen kommen, hat mich überrascht. Er wirkt immer so cool und so abgeklärt, aber da merkt man, wie viel dahinter steckt. Ich freue mich extrem irgendwie, weil ich finde, das macht so viel Spaß, dem zuzuschauen. Und irgendwie, immer wenn es eine Piste gibt, wo es in den letzten Toren ein bisschen flacher wird, dann ist sowieso, der hat immer so ein gutes Finish, es ist herrlich. Ja, er ist der Kandidat, der irgendwie in Frage kommt aus österreichischer Sicht für was Größeres. Und ich meine die große Kristallkugel. Natürlich ist er dann sehr oft gefragt worden, auch danach, nach diesem Rennen, ob es da jetzt zwar ein Duell mit Marco Odermatt geben könnte. Das kommt aus meiner Sicht sicher noch zu früh. Er hat gesagt, hey, nichts wäre mir lieber als das, aber ja, dafür muss er jetzt auch mal im Slalom, da muss er Siege einfahren und das, da ist der Weg noch weiter. Hat er jetzt in Levi eine Startnummer knapp unter 30, da ist er zurückgefallen im vergangenen Jahr, da muss er sich zurückkämpfen. Das wird noch nicht so schnell gehen. Er sagt aber auch, ich habe im Slalom auf jeden Fall mehr drauf als diese Startnummer um die 30 herum. Ich bin da guter Dinge, dass er da auch nochmal kommen wird. Es macht Spaß und ich wünsche es mir halt auch sehr, weil das vor 2 Jahren, wo er da den Slalom in Madonna gewonnen hat und dann dieses Insert kam, wo er wirklich auf der 1 gestanden ist und der Odermatt dahinter. Das war irgendwie ein cooles Gefühl, das dann 3 Tage später, glaube ich, schon wieder oder ein paar Tage später vorbei war mit seinem Sturz in Bormio. Cooler Auftakt in die Saison, vor allem weil Raphael Haser und Stefan Brennsteiner nochmal 2 andere in die Top 6 gefahren sind. Raphael Haser Laufbestzeit im zweiten Lauf. Stefan Brennsteiner, der jetzt irgendwie Konstanz reinbringt, da in Riesenslalom. Ich finde, der ist, also der zählt da zu der Top-Startgruppe, zu den Top 7 und da ist er irgendwie völlig zurecht. Also der gehört da dazu. Er hat nur ein Problem, dass er im Flachstück da noch wirklich schlecht ausschaut und er hat auch selber gesagt, das ist meine große Schwachstelle. Er freut sich aber, dass es so flach wie unten in Sölden nie wieder sein wird im ganzen restlichen Weltcup-Winter. Das ist eine gute Nachricht.
Das heißt, Stefan Brennsteiner wird in Levi nicht starten. Aber jetzt haben wir also 3 Österreicher, die sehr gut abgeschnitten haben, Tom. Aber ich glaube auch, der Deutsche Skiverband kann doch mit diesem Auftakt bei den Männern, die können zufrieden sein, oder? Das hat eigentlich sehr gut ausgeschaut.
Ja, ich würde mal von hinten anfangen. Platz 27, Alexander Schmid. Wenn man bedenkt, erstes Rennen nach Kreuzbandriss, Sölden, schwieriger Hang, schlechte Sicht und dann sich gleich in die Punkte zu fahren, also das muss ich sagen, ist, finde ich, aller Ehren wert. Also da verdient er allerhöchsten Respekt, finde ich. Zumal er, wie gesagt, erst mehr oder weniger 1 oder 2 Tage vorher entschieden hat, dass er tatsächlich jetzt unbedingt starten will. Die Trainer waren wohl immer ein bisschen so zurückhaltend, aber er hat gesagt, nee, er ist Rennfahrer, er will das Rennen fahren. Und ich finde, das hat er echt gut gemacht. Ja, und die anderen, da muss man auch sagen, ich meine, Jonas Stockinger, 19. bestes Karriereergebnis, Fabian Gratz, bestes Karriereergebnis, 4. Laufzeit im 2. Durchgang. Ja, und wenn der Anton Grammel im 2. nicht vielleicht ein bisschen zu sehr bremst oder vielleicht auch übermütig ist, dann, ja, dann fährt er auch in die Top 10 rein. Also die sind schon eine gute Truppe, das hat man letztes Jahr schon gemerkt, dass die halten gut zusammen, die pushen sich gegenseitig und sie haben offensichtlich schon das verinnerlicht, was im Deutschen Skiverband gerade ein bisschen so Thema ist, nämlich dass die Sportler mal ein bisschen mehr Eigenverantwortung für ihre eigene Leistung und für ihr eigenes Training und für ihre eigenen Rennen übernehmen sollen. Dass sie also nicht einfach nur blind irgendwelchen Ansagen von Trainern hinterher dackeln, die dann vielleicht auch nicht genau oder richtig auf den Athleten oder auf die Athletin eingehen. Und das sind diese 4 Jungs schon echt gut, muss man sagen. Man sieht genau, dass sie im Sommer richtig gut gearbeitet haben. Und sie haben auch, also man sieht das sowohl, dass sie sich körperlich verbessert haben. Christian Schweiger würde jetzt sagen, sie sind keine Burschen mehr, sondern sie sind jetzt Männer. Das Ganze fußt ein bisschen auch auf so einer neuen Einstellung im gesamten Skiverband. Der Wolfi Mayer hat versucht, das sehr deutlich zu erklären. Sie haben halt sich überlegt, warum haben wir nur 7 Podestplätze im vergangenen Winter erreicht. Wir müssen irgendwas tun und sie sind auf den Trichter gekommen, dass sie mehr miteinander kommunizieren müssen, dass die Sportler mehr Eigenverantwortung für ihre Leistungen, für ihr Training auch übernehmen müssen, dass sie mit den Trainern dahingehend besser kommunizieren, dass sie denen sagen, das brauche ich, das möchte ich, ich glaube, das ist das, was ich tun sollte, dass andersrum aber auch die Coaches mehr auf die Athleten eingehen. Was braucht der? Wie muss ich mit dem umgehen? Wie muss ich den ansprechen? Also sie versuchen da, das ein bisschen auf der kommunikativen Ebene zu verbessern, in der Hoffnung natürlich, dass dann ja, eine bessere individuelle Entwicklung vonstatten geht. Und jetzt gerade halt bei den Riesenslalomfahrern, das auffälligste Beispiel ist der Anton Grammel, der hat, das hat Wolfi Mayer erzählt, am 14. April sein letztes Rennen bestritten. Am 15. April war er im Kraftraum, jetzt hat er 10 Kilo mehr. Und auf die Frage, wie es denn dazu gekommen ist, hat er gemeint, naja, er musste schon mal ein bisschen zulegen, weil er braucht halt auch Kraft. Und außerdem hat er dann gemeint, ganz klare Sache von Physik, mehr Gewicht, mehr Masse, bessere Beschleunigung. Also insofern, die haben sich offensichtlich im Winter richtig reingehauen und das Ergebnis sieht man. Nun kann man immer drüber streiten, ob der Riesenslalom in Zölden eine gute Standortbestimmung ist. Ich würde jetzt mal logischerweise sagen, es ist eine gute Standortbestimmung und sie haben sie echt gut gemeistert, alle vier. Und es würde mich nicht überraschen, wenn die im kommenden Winter schon regelmäßig immer mindestens einen unter den 10 und einen unter den 15 haben.
Und nein, liebe österreichischen Skisportfans, Tom Heberlein hat in Sachen Kommunikationsverbesserung nicht von Roland Assinger gesprochen. That is for another day. Ja, so, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, bis es in Lewe weiter. So viel Zeit ist gar nicht. Jetzt haben wir ein Wochenende Pause. Und dann schauen wir mal, wie in Lewe gefahren wird. Ganz kurz noch, Lukas, mit Marcel Hirscher oder ohne Marcel Hirscher? Ich fand es sehr erfrischend, ich liebe Marcel Hirscher, aber ich fand es sehr erfrischend, dass er an diesem Wochenende eigentlich überhaupt kein Thema war. Zumindest ich habe es nicht mitbekommen, dass er ein Thema gewesen wäre.
Was für eine Frechheit, dass du das sagst. Natürlich muss es um Marcel Hirscher gehen. Hallo.
Ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
Ja, gute Frage. Er wird uns da wieder zappeln lassen und warten lassen, ob er in Lewe an den Start geht oder nicht. Wenn jetzt nichts dazwischen kommt, denke ich schon. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Aber ja, er war ja krank 3 Wochen lang, dürfte wirklich heftiger erwischt haben. Deswegen hat es mit Sölden auch gar nicht geklappt. Ja, müssen wir schauen. Ein bisschen Zeit ist noch. Ja, aber es wird dann wieder, es wird früh genug wieder ein großes Thema werden in Österreich.
Natürlich, es gibt kein größeres Thema. Danke, Lukas. Tom hat es noch nicht überstanden, denn gleich sprechen wir mit dem Tom und mit Matthias Ondracek über die Major League Baseball. Lukas, du kannst natürlich auch gerne dabei bleiben, wenn du magst. Kurze Pause in der Big Show 733.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, Sportradio 360, die Big Show 733, Major League Baseball. Matthias Ondracek ist da. Servus, Matthias.
Servus.
Wer hätte gedacht, nach diesem Marathon, in dem Shohei Ohtani 7-mal, glaube ich, an die Platte gekommen ist, davon 7-mal auf Base war, 2 Homeruns geschlagen hat, das Momentum war so auf Seiten der Los Angeles Dodgers. Moment, 9-mal. 9-mal. Ich sehe 9. 9-mal, um Gottes Willen.
Dafür, davon aber 4 Intentional Walks, ne?
Ja gut, aber trotzdem, das ist ja die größte Auszeichnung. 9-mal, wer hätte da gedacht, dass dieses Momentum überhaupt nochmal weg... Du natürlich schon, Matthias, aber warum ist das passiert? Also die man kann ja sagen, die letzten 2 Spiele, 6-2, 6-1, waren, glaube ich, die Ergebnisse für die Toronto Blue Jays. Und das in Los Angeles wohlgemerkt, nur 3 Runs in 2 Spielen. Ist das... auch in der Saison schon mal ein bisschen, gab es da vielleicht Zeichen, dass das passieren könnte? Vielleicht in den Playoffs sogar schon. Ich bin jetzt doch ein bisschen perplex, dass es so gekommen ist.
Ja, also in der Saison, die Saison ist ja lang, worauf man da immer Rückschlüsse ziehen kann, weiß ich nicht. Aber es hat sich ja in den Playoffs ein bisschen angedeutet, schon in der Serie gegen die Seattle Mariners, als die Blue Jays ja zu Hause verloren hatten und dann auswärts zurückgekommen sind. Und auch da waren sie ja 3-2 hinten in der Serie. Und haben das dann noch gedreht und das 7. Spiel gewonnen. Also man hat gelernt, dass man die Blue Jays nie abschreiben darf in diesem Jahr. Und was ja viele immer ein bisschen unterschätzen oder falsch sehen, die Dodgers werden ja als Top-Favorit gehandelt, aber das beste Team in der American League dieses Jahr waren nun mal die Blue Jays. Also es ist jetzt nicht so, dass sie der große Außenseiter wären eigentlich in diesem Matchup. Und ja, das zeigen sie jetzt, ne? Also die Offense der Blue Jays kann dem überragenden Starting Pitching der Dodgers wirklich Paroli bieten. Das sieht man jetzt.
Ja, das überragende Starting Pitcher Snell hat das erste und das fünfte Spiel verloren, Tom. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt Yamamoto das 6. Spiel werfen wird, aber
Sie schicken Glasnow.
Tyler Glasnow, okay. Und dann Yamamoto für das potenziell siebte Spiel. Außer er muss im sechsten Spiel früher reinkommen.
Aus dem Bullpen kommen, ja, genau. Ja, aber wir haben jetzt, glaube ich, die letzte und auch die vorletzte Woche schon mal drüber gesprochen, was die Blue Jays machen müssen, um gegen die Dodgers zu gewinnen. Und sie machen halt genau das. Sie treffen und sie, in Amerika würde ich sagen, they chase the pitcher of the mound. Sie sind halt jetzt, bei den letzten beiden Spielen hat man es relativ deutlich gesehen. Sie gehen halt relativ schnell, sehr aggressiv drauf, haben damit Erfolg. Und das Starting Pitching der Dodgers ist dann halt tatsächlich ein bisschen wackelig. Die sind unsicher, geben Runs weg. Und dass der Bullpen der Dodgers nicht der beste ist, das wissen wir ja alle. Also insofern, wenn das ihre Taktik war, finde ich, ist sie genau aufgegangen. Wir haben ja immer gesagt, es muss so kommen, dass du schauen musst, dass du die Starting Pitcher der Dodgers möglichst schnell vom Mount runter bekommst. Und das gelingt ihnen doch relativ gut, muss man sagen.
Jetzt bin ich gestern und habe eine lange Autofahrt gehabt, Matthias, mit meinem Sohn. Und habe gesagt, naja, also jetzt geht's ja zurück nach Toronto mit dem Heimvorteil. Ich glaube mittlerweile, dass die Blue Jays das gewinnen werden. Und dann fragt mich mein Sohn so, und der interessiert sich ein kleines bisschen, aber worin besteht eigentlich dieser Heimvorteil? Matthias, kannst du für unsere 12 Hörer, die sich vielleicht nicht so sehr für Baseball interessieren, aber worin genau, außer natürlich die Fans, aber es gibt ja eigentlich auch in der Spielkonstruktion, worin besteht der Vorteil der Heimmannschaft im Baseball?
Ja, genau. Also die Stimmung ist das eine, aber es ist vor allen Dingen, das, was auf den Regeln basiert, dass die Heimmannschaft nachschlagen darf, ist ja der große Vorteil. Bedeutet, dass in jedem Inning eine Auswärtsmannschaft, die als erstes an den Schlag kommt, und die Heimmannschaft, die dann, nachdem die Auswärtsmannschaft eben ihre drei ausgeschöpft hat, und dann wechselt das Schlagrecht und dann kommt eben die Heimmannschaft an den Schlag und kann natürlich reagieren. Und das ist natürlich in solchen Spielen, also gerade in so einem Extra-Inning-Spiel, wie wir gesehen haben, ist das natürlich von großem Vorteil, weil du weißt ja jedes Mal, die andere Offense hat keinen Punkt gemacht und jetzt, wir haben es ja auch gesehen in diesem langen Spiel, dass irgendwann jeder dachte, ja, ich habe den Home Run jetzt gehauen, jeder wollte der Held sein. Aber es ist natürlich der große Vorteil, dass man als Heimmannschaft quasi immer reagieren kann und dass du als Auswärtsmannschaft dann wiederum natürlich enormen Druck hast, diese Heimmannschaft kurz zu halten. Und das ist der große Vorteil, der auf diesen Regularien basiert letztendlich.
Man sagt ja auch im Fußball, ich habe das Rückspiel lieber zu Hause.
Ja, sagt man schon, aber damals gab es ja noch die Auswärtstorregel, Tom, vor vielen Jahrzehnten. Und also woran ich mich da bei diesem Heimvorteil natürlich erinnere, ist auch die World Series 2001, die dann am Ende des Tages zwar die Arizona damals, glaube ich, noch Diamondbacks gewonnen haben, aber wie hieß nochmal der Closer, dieser bedauernswerte Closer aus Südkorea war es, glaube ich, der dort, ich meine, sogar alle drei Spiele verloren hat, am hinten raus noch John Young Kim oder so ähnlich hieß er, glaube ich. Da sieht man halt diesen Heimvorteil. Und tatsächlich, wenn du, ja, gerade jetzt auch, wenn es unentschieden steht, schwierige Geschichte für die Auswärtsmannschaft. Dann schauen wir mal, ob die Dodgers das schaffen. Tom, wir haben letzte Woche Shohei Ohtani zu Recht gefeiert für seine 3 Home Runs, für seine 10 Strikeouts, die er in diesem einen Spiel in der NLCS geworfen hat. Ist er, muss man ein kleines bisschen enttäuscht sein, wenn es jetzt, also aus seiner Sicht, weil er hat zwar noch ein 350er Average, glaube ich, insgesamt, aber der hat in den letzten beiden Spielen auch nicht viel getroffen. Also müsste man jetzt hier, oder wie hat das Tom Verducci von Sports Illustrated gesagt, auch Shohei Ohtani ist menschlich.
Genau so ist es. Huch, ein Mensch. Kein Einhorn. Kein Phänomen. Keiner, der übers Wasser läuft. Huch, er ist ein Mensch. Ja, mei. Ich glaube, dass so in so einer World Series, das hast du ja oft, dass Leute, von denen du extrem viel erwartest, dass die auf einmal dann nicht so performen, wie du es erwartest. Das ist mal das eine. Man muss ja vielleicht auch mal dazu sagen, es ist ja nicht nur zumindest in den letzten beiden Spielen nicht nur Shohei Ohtani, sondern auch so das Heart of the Lineup ist jetzt ja auch nicht so gerade, ja, treffsicher, muss man ja mal sagen. Und dann hast du halt auf der Gegenseite Leute, die halt, ich will nicht sagen, die spielen sich in den Rausch, aber die so eine gewisse Unverwundbarkeit dann mit sich mitbringen. Also wenn du dir anguckst, Vlad Guerrero hat einen Schnitt in der World Series gerade von 4-15. Das finde ich ist unfassbar viel, wenn du dran denkst, dass in der World Series ja jeder immer versucht, möglichst das Beste, was das Pitching Core hergibt, da dagegen zu stellen. Also das finde ich völlig wahnsinnig. Und dann hast du natürlich, dann kommt so ein junger Kerl daher wie dieser Trey Yosevich und wirft einfach mal da 12 Strikeouts und hat die Line-Up von den Dodgers dermaßen im Griff, dass du dir denkst, warum hat es 6 Monate gebraucht, bis der von Single A in die World Series gekommen ist? Also es ist schwer zu erklären und ich glaube ganz einfach, also das ist jetzt wirklich eine graue Theorie. Ich glaube, die Dodgers waren nach diesem Marathonspiel vielleicht ein bisschen zu besoffen von diesem. Ich meine, du musst dir mal überlegen, was da an Adrenalin reingeht und wenn du das gewinnst, was da an Adrenalin ausgeschüttet wird und dann aber nicht mehr da ist. Also ist jetzt nur eine Theorie, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass da erstmal bei denen ein bisschen die Luft raus war.
Was muss passieren jetzt, Matthias, in Spiel 6? Müssen die Dodgers nach 2 Innings mit 3-0 führen, damit ein bisschen Ruhe drinnen ist? Oder es ist, ich meine, es gibt ja Präzedenzfälle und die sind alle so erfahren, ja. Auf der einen Seite haben sie einen Manager, der damals doch zu großen Teilen auch mitverantwortlich war, wie die Legende besagt, dass die Red Sox dann die Yankees noch rausgeworfen haben. Die haben mit Freddie Freeman jetzt jemanden, der, glaube ich, ist er der Einzige, der in den World Series 2 Spiele hat, die er mit einem Home Run beendet hat. Die haben natürlich Otani. Also es sind lauter erwachsene Leute, weil wir vorhin gerade beim Skifahren über erwachsene Leute gesprochen haben, sind lauter erwachsene Leute, aber brauchen selbst solche erwachsene Leute, brauchen die jetzt irgendeinen Funken, einen Lead-off-Home-Run von Otani in Spiel 6, damit die wieder an sich glauben?
Ja, also ich glaube eher, die brauchen von wem anders noch was, außer von Otani und Freeman, ne? Weil das ist ja nun auch mal, wir reden dann immer Otani und es ist klar, es ist so eine Euphorie nach so einem 18-Inning-Spiel, da fällt einiges ab und die Blue Jays haben wahrscheinlich den Schalter sofort umgelegt und haben gesagt, hey, wir müssen halt jetzt und die Dodgers waren dann auch ein bisschen auf der sicheren Seite und man sieht bei den Dodgers oder auch bei den Blue Jays, da wird das viel drüber gesprochen, dass die 7, 8, 9 Schlagleute bei den Blue Jays so viel auf Base kommen, so viel machen, dass sie so eine lange, komplette Lineup haben. Und das ist, glaube ich, genau das Problem der Dodgers. Die haben halt ihre 3 MVPs vorne weg mit Otani, mit Mookie Betts, mit Freddie Freeman. Und dann haben sie noch einen Will Smith, hier Oscar Hernandez, das sind alles gestandene Spieler, die haben alles viel Erfahrung. Aber hinten raus fällt es halt einfach ab. Und das merkt man dann einfach auf so einem Niveau, merkt man das dann doch. Und wir haben es ja gestern auch schon gesehen, dass Dave Roberts schon alles versucht hat. Er hat schon Mookie Betts von der 2 weggenommen. Und ich glaube, das, was passieren muss, war die Frage. Ich glaube, Mookie Betts ist da schon ein Schlüsselkandidat. Denn er war derjenige, der nach Shohei Ohtani immer an den Schlag kam. Und der letztendlich kein Kapital draus schlagen konnte, dass er ständig gewalkt wurde, dass er Doubles gerade, dass er 9-mal auf Base war. Hat auch keinen guten Average. Und dann haben wir hinten natürlich auch noch so Leute wie Max Muncy in der Lineup, der auch schon ein Walk-off-Home-Run in oder Walk-offs in den Playoffs gehauen hat, sehr erfahren ist, sehr viele Playoff-Spiele schon gespielt hat. Ich glaube, von solchen Spielern müssen sich die Dodgers hoffen, dass noch was kommt. Denn ein Otani, ein Freeman und ein Teoscar Hernandez, die jetzt offensiv die Besten waren, die können es alleine nun mal nicht tragen. Und schon gar nicht gegen so eine Offensive wie die Blue Jays, die sich sicher auch nicht von dem Lead-off-Homerun von Otani oder was auch immer beeindrucken lassen würden. Das haben sie bewiesen. Comeback-Qualitäten haben sie in jedem Spiel und in der Serie. Also ich glaube, die Blue Jays würden auch bei einem 15-0-Rückstand nicht aufstecken. Und ja, das liegt einfach dran, weil das so momentan wirkt so, sie sind die komplettere Mannschaft.
Also wirklich das komplette Team.
Ja, ich hab auch mal eine Frage an euch. Ich behaupte ja, dass die Dodgers das gestern auch ein bisschen vercoacht haben. Also Blake Snell kriegt von den ersten drei Pitches 2 Home Runs. Dann kriegt er im 4. Inning noch einen Run drauf. Normalerweise musst du doch sagen, ey, jetzt reicht's, es ist World Series, ich muss ihn rausnehmen. Dann lassen sie ihn immer noch drin. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Matthias. Ich finde, das war von Dave Roberts vercoacht. Und ich würde auch sagen, er hat auch Otani zu lange drin gelassen.
Ja, da bin ich da sogar noch eher dabei bei Otani. Blake Snell ist ja einer, das ist ja bei Starter, ist ja oft so, die wackeln mal am Anfang und finden dann so in ihrem Groove während dem Spiel.
Ja.
Ja, Blake Snell hat nicht so sharp gewirkt, gebe ich dir recht. Das sieht man auch. Insgesamt hat er, glaube ich, 4 Walks geworfen und auch nur 6 Strikeouts oder so. Also man hätte da sicher reagieren können, ich sage jetzt mal unter normalen Umständen, denn man redet sich leicht, man darf nicht vergessen, 18-Inning-Spiel. Also wie viele Reliever sind da wirklich noch da, die dann auch einigermaßen ausgeruht sind? Und ja, das ist ja dann nun leider auch so, dass der Bullpen der Dodgers in den letzten Spielen auch nicht immer das Prunkstück war. Ich denke mal, ja, das veranlasst den Manager dann auch eher mal dazu, länger bei seinem Starter zu bleiben, als er vielleicht selbst gern würde.
Ja. Ich habe mir richtig
gedacht, Dave Roberts mal zu verteidigen. Ich habe auch schon oft auf ihn draufgehauen bei solchen Entscheidungen, aber ich finde ja, also es ist dann schon schwierig, um so ein 18-Inning-Spiel rumzucoachen, ne?
Ja, das ist schon klar. Andererseits denke ich mir halt, das ist jetzt das 18-Inning-Spielen war 2 Spiele zurück. Das ist Spiel 5. Du bist nach 4 Innings, hast du schon 3 Runs. Dein Starter schaut nicht gut aus. Du läufst Gefahr, das zu verlieren. Ich habe mir gedacht, dann muss ich halt einen von meinen Startern vorziehen. Keine Ahnung, weiß es nicht.
Yamamoto wollte ja vorher auch schon mal, ne?
Ja, ja, genau.
Ja, du kannst ja immer Clayton Kershaw reinbringen. Der gibt allen Dodgers-Fans in den Playoffs, gerade im jetzigen Stadium seiner Karriere, ein gutes Gefühl. Naja, so, wir freuen uns auf die letzten beiden Spiele. Wir erinnern uns natürlich an Joe Carter 1993 gegen Mitch Williams, wohlgemerkt der Closer der Philadelphia Phillies damals. Und Joe Carter hat ihn rausgehaut. Das war allerdings in Spiel 6, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war, Matthias, du nickst, aber es war Lefty gegen Lefty, oder? Wenn ich meine, ja.
Mitch Williams war ein Lefty, ja. Lange Haare,
ja, das wissen wir.
Sehr arm, sehr weit weg vom Körper, fast schon flach, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich bin auch nicht so alt.
Ja, damals hatten ja alle.
War mit die erste World Series, die ich verfolgt hatte damals, glaube ich.
Ja, es waren ja alle Phillies damals mit langen Haaren. Die mussten sie haben, sonst hätten sie nicht teilnehmen dürfen. Herrlich.
So. Ja, stimmt schon. Ja, wir freuen uns. Walk-off ist ja immer spaßig, vor allem für die Heimmannschaft, ne? Weil die gewinnt ja dann in diesem Fall.
Genau, und das ist auch übrigens der Heimvorteil. Ja, die Auswärtsmannschaft kann keinen Walk-off-Homerun schlagen. Lasst euch das von niemandem einreden. Herrlich, wir freuen uns auf die letzten beiden Spiele oder auf das letzte Spiel, wir wissen es nicht. Danke, Matthias. Danke, Tom. Big Show 733, kurze Pause.
Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben. Da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber habe das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Da ist ein bisschen was liegen geblieben in dieser Woche. Das ist natürlich nur meine Schulter. Fangen wir mal an mit den US of A. Da hätte man natürlich in dieser Woche, ich weiß schon, ich sag's jede Woche, aber mit Jürgen und mit Heiko zwingen und dringend über Chauncey Billups und was da, Jürgen hat ja in der SZ einen Artikel darüber geschrieben, was da los war, ganz, ganz ausführlich plaudern können und müssen. Da haben in der Tat organisatorische Dinge dagegen gesprochen. Aber natürlich das Thema, so wie es beschrieben wird, und ich habe ja auch irgendwo gelesen, Chauncey Billups, einer der nettesten Menschen, denen man überhaupt begegnen kann. Aber ja, manchmal kommt man eben, also wir vielleicht nicht, aber manchmal ergeben sich eben Dinge, die nicht die nicht so laufen, wie man sich's vorstellt. So möchte ich es formulieren. Stichwort auch Boris Becker, dazu gerne das Daily am letzten Freitag hören mit dem Anchorman. Ja, also das wäre das eine, was man zwingend hätte besprechen müssen. Dann, apropos Basketball, ich werde mal versuchen, nächste Woche wieder den guten alten Körner an den Start zu bringen, weil ja, Alba Berlin, vor der Saison haben alle gesagt, Alba kann nichts oder Alba ist kein Titelkandidat. Na, sind sie vielleicht auch nicht, aber Alba hat gegen den FC Bayern Basketball, am Sonntag war es, glaube ich, mit 67-61 gewonnen. Okay, die Bayern sind mittendrin in der Euroleague, haben sich dann ja auch rehabilitiert unter der Woche gegen Real Madrid. Aber das ist schon ein absolut spannendes Thema gewesen. Da hätte Körny natürlich hier super, super hilfreich sein können. Die Bayern werden die Liga nach allem, was man weiß, natürlich gewinnen, sowieso. Aber vom Thema her hätte es gepasst. Ich weiß nicht, ob Körny das muss es gesehen haben. Vielleicht hat er es sogar kommentiert. Wäre spannend gewesen. So, weiter. Dann, ja, natürlich Fußball. Fußball, viele Themen liegen geblieben. Das eine wäre zum Beispiel der Klassiko gewesen, den man auch sicherlich hätte ansprechen können. 2-1 für Real Madrid, das schmerzt natürlich. Es schmerzt mich noch mehr, dass gerade Bellingham dann das 2-1 schießt. Irgendwie werde ich nicht warm mit dem Jude. Der ist mir dann doch um eine Spur zu selbstbewusst. Good for him. Und ihm wird's wurscht sein, aber ich habe auch ganz wenig gesehen, nur die Tore dann, aber weil ich da im Zug aus Wien war. Aber das wäre natürlich ein Thema gewesen, genauso wie diese Niederlagenserie des FC Liverpool. Ist ja auch spannend, dass die im Moment nichts gewinnen und dass dann Arne Slot schon in der Kritik ist. Ja, cool. Okay, apropos Kritik, hätte man natürlich auch drüber sprechen können. Ja, und zwar explizit über Sandro Wagner nach dem 0-1 in Bochum, aber Götze musste eben früher weg. Das sind Themen, die wir hätten anreißen können. Ein kleineres Thema, aber ja, wir nähern uns schon langsam dem Wintersport. Es wird schon wieder Ski gesprungen. Da fehlen mir ehrlicherweise im Moment so ein bisschen die Ansprechpartner für das Skispringen. Volker Kreisel habe ich schon länger nicht mehr gesprochen, aber das wäre zum Beispiel auch jemand, der uns im Skispringen dann erzählen könnte. Da habe ich gelesen, Stefan Horngacher wird nach Ende der Spielzeit, hätte ich fast gesagt, nach Ende der Skisprungsaison aufhören, der deutsche Cheftrainer, also der Cheftrainer der Deutschen, so rum ist richtig, er ist ja Österreicher, auch ein Thema, das spannend hätte sein können. Ja, also es ist ein bisschen was liegen geblieben. Wir versuchen wie immer, das in der nächsten Woche aufzuholen. Aber ob uns das gelingt, was weiß man. Ja, für die Bayern vielleicht doch noch was, für die Bayern Basketballer wohlgemerkt. Die bekommen einen ganz, ganz spannenden Spieler. Aber das ist dann wieder ein Thema für Körny. Spencer Dinwiddie. Ist es Dinwiddie oder Dinwiddle? Da muss ich jetzt mal nachschauen, weil das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Der wäre der nächste Bayern-Zugang. Spencer, apropos Winnie. Ja, der erste Impuls war richtig. Spencer Dinwiddie. Einfach nur wahrscheinlich jetzt schon der geilste Name, der im nächsten Jahr in der BBL oder der jetzt in der BBL bald aufschlagen wird. Kurze Pause und dann noch Tennis mit Alex Antonitsch und mit Simon Graf.
Hallo, ich bin Maximilian Demi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 hört.
Yes, Fans. Herrschaften, die Big Show 733, jetzt geht's noch zum Tennis und ich habe mit Alex Antonitsch am Sonntag sind wir gestanden auf der Plattform von Servus TV vor dem großen Finale in Wien. Jetzt nach längerer Zeit mal wieder hier zu Gast. Servus Alex.
Servus
Jens. Und wir freuen uns, dass wir einen Gast aus der Schweiz haben, der, ich weiß nicht, wie viele Tage in Basel war, Simon Graf nämlich. Und Simon, Servus erstens. Zweitens, was kannst du uns von dieser Woche Basel berichten?
Ja, zuerst mal hallo miteinander. Ich war die ganze Zeit in Basel und es war, ich muss sagen, der Schluss war nach Drehbuch. Haben sich alle gefreut, dass Joao Fonseca gewonnen hat, sein erstes ATP 500er Turnier und es war ein schwieriger Viertel- und Halbfinaltag, weil im Viertelfinale haben drei Spieler aufgegeben, im Halbfinale einer. Das heißt, dann wurden von 6 Matches vier nicht beendet und das war natürlich ein harter Schlag für Basel. Und am Sonntag, also es haben dann alle gehofft, dass Fonseca gewinnt, damit es noch eine gute Story gibt und die hat es dann auch gegeben und er hat wirklich unglaublich gespielt. Also nicht nur die Vorhand, ich war auch beeindruckt. Also wenn die Messanzeige richtig war, hat er wirklich regelmäßig mit 230 km/h aufgeschlagen. Also was mich sehr überrascht hat.
In der Schweiz ist man normalerweise sehr genau mit dem Messen. Also ich merke das nur, falls du mit dem Auto unterwegs bist.
Ja.
Ich kann die Messung gehen.
Ja, die Messungen stimmen leider, ja.
Alex, und trotzdem, der Eindruck ist schon, dass, also früher mal war das auf gleicher Höhe, irgendwie auf Augenhöhe, solange Federer noch gespielt hat, aber mein Eindruck ist schon, Alex, jetzt nur vom Gefühl her, wir sind natürlich vorbelastet, weil wir die ganze Woche in Wien waren, aber dass Wien Basel doch ein bisschen abgehängt hat. Stimmt das, Alex, aus deiner Sicht?
Ja, schwer objektiv zu beurteilen, aber definitiv haben sie es abgehängt, ja. Und es war zu meiner Zeit, wie ich gespielt habe, waren die auf Augenhöhe, wahrscheinlich sogar Basel einen Schritt vorne. Dann mit Federer ist es natürlich durchgegangen. Ich glaube, dass man sich auch zu lange ein bisschen auf dem ausgeruht hat. Und seit der Herwig, muss ich meinen Kollegen wirklich loben, da übernommen hat und neue Ideen reingebracht hat und das auch ein 500er geworden ist und während Corona weitergemacht hat, und für die Spieler wirklich alles tut. Allein wenn du dir die Players Lounge und die Area von der Red Bull Energy Station anschaust, da kommen die Spieler selber und ihre Gäste gar nicht mehr aus den Schwärmen raus, mit Do & Co Catering und mit allem drum und dran. Mhm. Noch dazu hat er die Stadt im Hintergrund, also Wien, ja, jetzt nichts gegen Basel, aber mit Wien mithalten ist schon relativ schwer. Und wie gesagt, da haben sie auch es zurzeit zumindest viel, viel leichter, Spieler zu bekommen. Und das hat so rund um die Corona-Zeit, wo sie echt durchgebissen haben, da hat Basel einfach abgesagt. Und Wien hat durchgebissen und die Spieler danken das heute noch. Und jetzt ist das Turnier einfach auf einer Welle unterwegs. Die hätten wesentlich mehr Tickets verkaufen können, ab Dienstag ausverkauft. Und wenn du da das Semifinale anschaust, von denen träumt jedes Tausender. Ja.
Ja, da haben wir Zverev gegen Musetti und Sinner gegen Demenor gehabt. Simon, also in Wien, da sind Alex und ich sehen ja diese Weiterentwicklung mit der zweiten großen Halle, die es jetzt gibt, vielleicht ein Frauenturnier, Rollstuhlturnier. Wie hat sich denn Basel in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren, ist da was dazugekommen nach Corona oder ist das immer noch auf demselben Level, wie Federer da 2018, 2019 gewonnen hat?
Ja, also die Infrastruktur ist gegeben, das ist die St. Jakobshalle, oder da kann man nichts, die kann man nur veredeln und die wird auch veredelt, also da wird sehr viel investiert jedes Jahr. Das wird alles mit Teppiche ausgekleidet und sie geben sich wirklich extrem Mühe, so die Umgänge und für die VIPs, also sie geben sich extrem, sie tun alles, was sie können. Aber die Infrastruktur ist logischerweise gegeben und ist klar, ich meine, das Turnier ist nicht mehr, kann nicht mehr das gleiche sein wie vor Federer oder während Federer. Das heißt, sie mussten irgendwie sich irgendwie neu erfinden, aber es ist nicht so einfach, oder? Sie haben, ihre Strategie ist klar, Next Gen, also sie möchten die jungen Spieler präsentieren, sie haben auf Alcaraz gesetzt, in der Ära nach Federer, er war zweimal hier. Und war aber irgendwie ausgelaugt und hat nicht wirklich die überzeugt. Und jetzt spielt er nicht mehr in dieser Woche und Sinner spielt eh in Wien und wird auch weiter in Wien spielen. Das war ein bisschen, haben sie auf das falsche Pferd gesetzt, kann man vielleicht sagen. Aber sonst, ich meine, sie haben ein Budget von 18,5 Millionen Franken. Mhm. Und geben sich wirklich extrem Mühe. Sie haben dieses Jahr 10 Spieler verpflichtet, weil sie nicht genau wussten, ja, wer wird jetzt wirklich durchstarten dieses Jahr. Nach Miami haben sie Menschik verpflichtet, der hat seitdem kaum mehr ein Spiel gewonnen. Und Fonseca war jetzt ein Glücksgriff. Taylor Fritz ist aus Saudi-Arabien gekommen, wo er 1,5 Millionen Dollar gekriegt hat, dass er drei Matches gespielt hat. Und Ben Shelton war eigentlich die letzten Jahre gut. Jetzt war er verletzt, also hat sich am US Open verletzt, war noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Also sie haben nicht diesen Lauf wie Wien. Und sie strecken sich nach der Decke, sie geben sich wirklich Mühe. Sie haben auch dieses Jahr haben sie ein neues Restaurant für die Spieler aufgetan. Sie haben die Players Lounge wie so ein bisschen entschlackt etc. Also sie haben sich wirklich Mühe gegeben und sie haben natürlich ein bisschen Pech, dass die einheimischen Spieler zu stark von Verletzungen geplagt werden. Also Leandro Ridi und Jerome Kim waren am US Open, waren die beide Riesenüberraschungen, oder? Der Ridi war sogar im Achtelfinale, beide als Qualifikanten. Und was passiert? Sie verletzen sich wieder nach dem US Open, können nicht spielen. Und Stan hat gespielt, hat sehr gut gespielt, hat eine Partie gewonnen. Und eigentlich die nächste große Hoffnung ist jetzt Henry Bernett, 18-jährig, aus Basel. Also sehr viele Parallelen zu Roger, auch einhändiger Rückhand. Ein sehr talentierter Spieler, aber er ist halt 18. Also ist noch nicht ganz dort, wo er sein könnte, vielleicht in 2 Jahren. Sie hoffen schon, dass es mal wieder so ein Schweizer Erfolgsfaktor gibt in Zukunft.
Vielleicht, den haben wir auch nicht jetzt zurzeit, ja. Also Misovic hat da runter gewonnen. Schwärzler in der Quali, also das ist einer, auf den wir in Zukunft noch bauen, der Nummer 1 bei den Junioren war. Aber da ist der Weg auch sehr steinig. Aber ich glaube nicht, dass Wiener einen Lauf hat, muss ich dazu sagen. Ich glaube einfach, dass das knallharte, beinharte Arbeit ist. Das fängt am Freitag das Turnier schon an mit dem Red Bull Baseline, wo 7000 Leute in die Halle kommen und eine Tennisparty feiern und geht dann über die Quali durch. Also die haben wirklich keinen Stein am anderen lassen, außer die Halle. Da müssen sie auch, so wie du gesagt hast, alles Mögliche tun, weil die Halle auch in die Jahre gekommen ist. Aber da wird es eine neue Veranstaltungshalle geben. Gibt auch Pläne, mit einem paralleler WTA-Turnier zu machen und. Also die bleiben eigentlich nicht stehen. Die machen permanent weiter. Und ich glaube, es ist auch vom Entertainment-Faktor her zurzeit einfach mega. Also auch wenn viele sagen, es ist zu laut, es ist Musik, ja, und den Spielern taugt schon. Und wie gesagt, also für mich war es ein Wahnsinns-Upgrade, was du von den Spielern hörst, mit der Red Bull Energy Station, die steht normal beim Formel 1 oder beim MotoGP. Das ist der Spielerbereich und das war auch ein Riesen-Upgrade. Ja. Ich weiß ja, wie die Spieler schwärmen von Madrid, wo es da und Co. Essen gibt und das gibt es auch in Wien. Also da muss man schon loben, dass da wirklich alles passiert ist. Natürlich gehört der Glück dazu, so wie du richtig sagst, mit dem Six Kings Slam Cup. Davor ist auch nicht sicher, weil Sinner hat 6 Millionen gekriegt und hat aber richtig Bock gehabt auf Wien. Das Glück auch, dass das für den wie ein Heimturnier ist. Also da waren Freunde, Familie da, er hat sein Südtirolerisch auspacken können, war der Publikumsliebling. Zverev hat beim Finale noch gesagt, Herwig, wo kann ich unterschreiben fürs nächste Jahr? Also das möchtest du als Turnierdirektor. Ja. Muss man ganz offen sagen, also da ist gute Arbeit geleistet worden. Ohne zu sagen, ich weiß ja nicht, was in Basel geleistet worden ist, aber es war nicht nur Lauf, sondern da ist schon viel richtig gemacht worden. Der Termin ist ja eigentlich für beide gut, weil es war ja ein Fernrennen um ein paar Mastersplätze. Ich glaube, Ogier, Lessin und Ruth hätten noch Chancen gehabt. Und hier Musetti und De Minaur, die quasi verteidigt haben, dass sie mit einer Führung nach Paris gehen. So auf die Art.
Simon, du hast ihn zwar schon erwähnt, aber magst du ein Wort vielleicht doch noch? Also du kannst gerne noch 2 Worte zu Belinda Bencic sagen, die ein Turnier gewonnen hat, die das Jahr wahrscheinlich auf Position 11 abschließen wird, was Wahnsinn ist, finde ich, nach ihrer langer Zeit. Aber vielleicht ein Wort auch noch zu Stan und da kann der Alex dann ja gerne auch was sagen. Aber das ist für mich schon die pure Freude eigentlich, was der noch für einen Biss hat, wie viel Spaß der beim Tennis hat. Jetzt spielt er in Bratislava in dieser Woche. Der Typ ist einfach Wahnsinn, oder Sieben?
Ich finde das großartig, oder? Alle sind mir davon ausgegangen, das ist das letzte Jahr, oder? Und als er dann verloren hat gegen Ruud in einem sehr guten Spiel, habe ich ihn dann gefragt, ja Stan, gibt's nicht noch eine kleine Chance, dass du nächstes Jahr wieder spielst hier? Und dann hat er gesagt, doch, natürlich. Von mir aus ist ich bin bereit. Das Turnier muss mir einfach eine Wildcard geben. Oder wenn ich mich nicht verletze, möchte ich weiterspielen. Ich habe einfach Freude, oder? Und ich meine, ist schon noch ein unglaubliches Niveau, dass er auf den Platz bringt, oder? Also immer noch eine Augenweide. Ist ein kleines bisschen langsamer geworden in allem. Und das macht einen riesen Unterschied. Aber es ist unglaublich schön anzusehen und er hat auch extrem Freude. Also an allem, oder? Also auch neben dem Court. Und ich erlebe ihn als, ich glaube, er möchte diese Reise wirklich noch verlängern. Und ja.
Also, ich weiß nicht, ob er die Aussage bei dir getroffen hat, aber allein die Aussage, Leidenschaft kennt kein Alter.
Ja.
Ist einfach geil. Ist einfach. Ja. Also das macht dann richtig Freude, weil wenn du da siehst, du wirst nicht reich bei den Challenger. Hätte er nicht notwendig, aber da spielt jemand richtig gern noch Tennis.
Ja, ja. Ja, ich habe ihn natürlich dieses Jahr sehr intensiv beobachtet. Ich habe auch so die Challenger-Turniere ein bisschen geschaut, so Saint-Tropez und so und Rennes und ist natürlich, wie der in Frankreich gefeiert wird, ist unfassbar, oder? Also ja. Wenn der gegen Franzosen spielt, dann sind die 80% sind auf der Seite von Stan, oder?
Ja, also wir hätten ihn auch gerne in Kitzbühel. Ist kein Thema. Also da glaube ich, gibt's genug Turniere, die sagen, an Stan jetzt noch zu bekommen oder auch an Mumfies. Also ja. Das sind einfach Typen. Und wie gesagt, beim Stan, der geht wirklich den Weg, wo man sagt, zu Challengern und will sich dort durchsetzen und fightet. Also das ist großartig und freut sich einfach auf den Wettkampf und aufs Tennisspielen.
Ja.
Dann ganz kurze Schwenke noch zu den Frauen, bitte. Ich fange mit dir an, Simon, weil Belinda Bencic, wie gesagt, hat in diesem Jahr Tausender gewonnen und hat jetzt noch einmal 500er gewonnen in Tokio. Ich weiß schon, bisschen schwierige Gemengelage, Rybakina spielt dann das Halbfinale nicht, aber völlig wurscht. Hättest du ihr das zugetraut, dass die so schnell, die hat's ja, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe, außerhalb der Top 400 begonnen, jetzt wird sie mit 11 abschließen. Der blanke Wahnsinn eigentlich, Simon.
Ja, ich fand schon, dass sie in Australien sehr gut gespielt hat. Sie war da körperlich noch nicht ganz bereit. Und ich meine, ist natürlich ein Vorteil, dass ihr Mann ihr Fitnesscoach ist. Also sie hat das wirklich total angenommen. Aber was ich eben auch cool finde, ist, sie hat so diese Balance gefunden, oder? Also sie nimmt sich dann auch mal raus, sie macht mal 2 Wochen Pause, dann trinkt sie ein Glas Wein und ist irgendwie in Monte Carlo und genießt es, feines Essen, irgendwie genießt es mit der Family. Und ich glaube, sie muss auch nicht jedes Turnier spielen, aber wenn sie dann antritt, dann ist sie dabei, voll mit ganzem Herzen. Und ich finde irgendwie, das finde ich so cool an ihr, oder? Dass sie wirklich so dieses Leben auf der Tour mit dem Tennis, mit dem Kind, mit ihrem Mann, dass sie das alles so irgendwie in der Balance hat, ist schon eindrücklich.
Ich glaube auch, dass es eine Stärke ist, dass sie das stärker macht. Weil wenn du schaust, und ich glaube auch, das wäre vielleicht einmal anrufen bei Bencic, wie das geht, dass man zwischendurch eine Pause macht und das Leben genießt. Ja. Im Grunde genommen wird niemand gezwungen zu spielen oder an Turnieren teilzunehmen. Ja. Man kann sich rausnehmen. Ja, bei den Herren verzichtet man, ich weiß jetzt nicht, ob das bei der WTA auch so ist, auf einen Bonus vielleicht, weil man nicht alle 1000er oder alle 500er spielt oder das Commitment nicht erfüllt. Aber das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das hat der Djokovic schon, ich weiß nicht wann, begonnen, nicht alle 1000er zu spielen. Sinner macht das Weltklasse. Und dann gibt's Leute, die sagen, Saison muss kürzer werden. Nur, wie kurz soll sie werden? Weil ein Top-70-Spieler könnte dann in Wien und Basel schon gar nicht mehr spielen. Ist Mitte Oktober fertig und hat bis Anfang Jänner Pause. Das heißt, ich glaube, dass das wirklich eine Stärke ist, auch bei Bencic, auch bei den Mädels hast du jetzt gehört, oder Damen, wie viel die Saison beenden, weil sie Woche für Woche irgendwo dabei waren. Ja?
Ja.
Also das muss man können und vielleicht hat sie jetzt die Reife dazu und mit Family, aber mega cool, dass die so erfolgreich ist jetzt.
Ja, man sieht auch jetzt, wenn man ein bisschen schaut, soziale Medien, Anisimova ist im Urlaub jetzt nochmal vor den WTA-Finals. Sabalenka ist jetzt vermehrt auch im Urlaub gewesen, auch schon im Sommer. Alles gut. Alex, Abschluss. Wir schauen schon ein bisschen gespannt nach China, weil Lili Taga da am Dienstag das erste Mal ein Match auf 250er-Niveau gewonnen hat. Hat die Lili da jetzt alles richtig gemacht? Natürlich auch mit ihrer Hilfe, mit dem Management von Jannik Sinner. Dass sie eben so spät im Jahr einsteigt, wo die Felder vielleicht nicht mehr ganz so schwierig sind. Und was das darf man realistischerweise von der Lili erwarten, Alex?
Ich glaube, dass sie ja davor ein bisschen eine Pause gemacht hat und dass die Chance sich dort aufgetan hat. Ich glaube, in Ningbo bei dem 500er war sie in der Quali. Dann hätte sie, glaube ich, eine Quali-Wildcard oder eine Wildcard bekommen. In Guangzhou. China hat sie nicht bekommen, ist nach Tokio, ist dort nicht reinkommen mit ihren Ranking. Und jetzt war sie sehr, sehr früh schon da in Xiuzhang oder wie das heißt. Und hat jetzt noch eine gute Auslosung gehabt, muss man sagen. Aber trotzdem finde ich das einfach mega cool. Ist dort mit Schiavone unterwegs und also mit der wirst du rechnen können. Also wenn du hier redest mit den Leuten, du weißt, die Fabienne, die auch die Presse für Sinner macht, betreut sie. Down to Earth, sehr cool, super Umfeld, wird so wichtig bei den Jungen. Und auch da musst du schauen, dass du das richtig einteilst. Wie viel geht, wann brauchen sie Training, wann brauchen sie Pause? Da darf man nicht irgendwie zu viel machen auch. Und ich glaube, dass die super gut aufkommen ist. Da werden wir extrem viel Freude haben.
Und Simon, falls du sie noch nicht gesehen hast, spielt wie dein Henry Burnett eine einhändige Rückhand, ja, die man sehr, sehr gut anschauen kann. So, Herrschaften, das war's, die Big Show 733. Danke Alex, danke Simon. Wir hören uns morgen schon wieder im Daily mit dem Anchorman Sonntag, Musikradio 360. Nächste Woche die nächste Big Show.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!